Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
Ja, gleichfalls.
Ja.
So, wir haben es eben vor der Aufnahme schon mal kurz angesprochen. Wir haben alles gut überstanden,
ja.
Unwetter. Beziehungsweise bei uns war es ja mehr so ein starker Platzregen, mal kurz.
Also ja.
Ging noch sehr klimpflich bei uns aus. Da also, bei dir war es ja auch noch.
Also wir hatten echt Glück hier, weil ich wohne Luftlinie sind es ungefähr 20, 25 Kilometer entfernt von Kassel. Und wenn ich jetzt nur den direkten Weg nehme und jetzt nicht über die Autobahn fahre, bin ich
nicht
so
über los.
Nicht über los gehe, ja, dann bin ich so, ja, 40 Kilometer bin ich dann in Kassel. Also Kassel liegt, sage ich jetzt mal, in Reichweite, in direkter Reichweite. Und ich hatte ja echt schon mehr oder weniger die Hosen voll, weil ich habe das ja auch auf dem Wetterradar verfolgt, diese Superzelle, die sich ja aus mehreren kleineren Zellen zusammengeschlossen hat. Also es war so ein Cluster-Effekt, die zog ja auch in unsere Richtung und es schien so, also jedenfalls 10 Minuten bevor es eigentlich losgehen sollte, dass auch diese Ausprägung und diese starke Ausprägung über unser kleines Dörfchen ziehen sollte. Allerdings hatten wir echt riesen Glück, dass sich das bei uns minimal abgeschwächt hat, bedeutet, dass wir nicht diese extrem großen Hagelkörner gehabt haben. Und das war ja eigentlich meine größere Sorge. Orkanböen in Kombination mit dem Hagel, da hatte ich so ein bisschen Respekt vor, weil ich habe da so ein paar Bekannte auch in Kassel wohnen. Einer davon ist Gärtner, den hat es seine kompletten Gewächshäuser zerschlagen. Das ist jetzt nicht nur, dass die Gläser alle kaputt sind, das ist schlimm genug, auch die ganze Ernte ist mehr oder weniger, oder das, was angebaut worden ist, ist mehr oder weniger nicht mehr zu gebrauchen. Ja, also Kassel hat es mehr oder weniger komplett zerlegt, ja.
Ja, deswegen, wie gesagt, alle kann man froh sein, bei uns ist noch sehr klimpflich alles ausgegangen, ja.
Naja, also wir hatten zwar mehr oder weniger ein Unwetter, aber ein Unwetter, was ich ohne größere Schäden überstanden habe. Alles, was bei uns an Schäden war, das ist lächerlich, das ist Kleinkram, sage ich jetzt mal. Glück gehabt.
Ja. Kann man wirklich schon so sagen.
Ja. Ja. Kleiner Tipp an unsere Hörerschaft: Überprüft eure Gebäudeversicherung, ob sie noch auf dem aktuellsten Stand ist. Versicherungswert etc. pp. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also die Gebäudeversicherung ist das A und O. Wenn die nicht angepasst ist auf euer Gebäude, auf eure Wohnsituation, dann kann es dann im Schadensfall schon Probleme geben. Also unterversichert zu sein ist ganz, ganz schlecht in dem Fall. Ja. Gut, so viel zum Wetterblock.
Genau, steigen wir mal in die Sendung ein. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur Vision Pro.
Ja.
Und zwar bin ich jetzt gerade über einen Artikel gestolpert, wo ich auch gesagt hätte, mal gucken, ob Apple das überhaupt angeht, das Thema. Und zwar geht es da um WebXR, also die API, mit der Webentwickler für ihre entweder Webseiten oder Anwendungen, die sie halt fürs Web programmieren, auf VR oder AR-Systeme halt auf die Hardware zugreifen können, beziehungsweise ihre Apps da halt für Virtual oder Augmented Reality anpassen können, beziehungsweise optimieren können. Und wird in WebKit, also Safari auf Vision OS, nee, wie heißt es nochmal? Vision OS?
Ja, genau.
Genau, wird es unterstützt werden. Ist schon mal eine gute Nachricht, ja. Wie gesagt, das war so ein Fragezeichen anscheinend, gerade bei vielen Entwicklern, die im Web halt auf solche oder für solche Geräte entwickeln, war halt bis jetzt die Frage, ob Safari bzw. WebKit das in Zukunft unterstützen wird. Ja, und damit kann man auch mal gespannt sein, was da im Web dann alles in Zukunft kommt. So viel hat man ja bis jetzt noch nicht gesehen, gerade was halt so, ja, Oculus Quest oder so betrifft. Okay, WebXR ist jetzt noch relativ neu, aber da kann man mal gucken, ja, bis die Vision Pro dann wirklich da ist, ja, was es da nochmal Entwicklungen und Angeboten und auch eventuell ja Apps dann im Web gibt, die vielleicht auch so nicht unbedingt im App Store zu sehen sein werden. Kann man sich, oder denke ich mal, da wird jetzt viel, wie heißt so schön, Neuland beschritten. Da besteht einiges an Potenzial auf jeden Fall für Entwickler in dem Bereich, dann halt jetzt auch direkt im Web halt für die Vision Pro zu optimieren bzw. zu programmieren. Ja. Das ist sehr spannend, ja. Mal gespannt.
Ja, es gab ja diese Woche noch einiges andere um die Brille und auch speziell um Vision OS. Hatte ich aber keine Zeit, mich drum zu kümmern, weil ich habe hier Vorbereitung. Genau,
die SDK ist ja mittlerweile raus.
Ja, genau.
Und einige Entwickler sind ja auch direkt aufgesprungen und haben dann in der Entwicklungsumgebung auch schon mal geguckt, was auch einige Entwickler gesagt haben, klar, iPad OS beziehungsweise fürs iPad programmierte Apps sollen ja auch auf der Vision Pro ohne große Anpassungen laufen können, aber wo sie auch schon gesagt haben, es macht im Prinzip keinen Sinn, ja, die Apps nicht anzupassen, beziehungsweise halt fürs Vision OS zu optimieren, weil das wären Unterschiede wie Tag und Nacht, ja. Mm. Von daher kann man hoffen, dass die Entwickler die Zeit jetzt auch entsprechend nutzen, ja, bis dann die Vision Pro auch wirklich verfügbar sein wird. Was Apple ja auch angekündigt hat, ist, dass es wir haben ja keine Entwicklergeräte von der Vision Pro, aber dass es Möglichkeiten geben wird, vor Ort, also in ausgewählten, ja, ich sag jetzt mal Sendern, ja, beziehungsweise, ich denk mal, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber da wird es halt auf jeden Fall lokal Möglichkeiten geben für Entwickler vor Ort auf einer Vision Pro dann ihre Apps testen zu können. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, was man da dann hört. Beziehungsweise sehen wird, wenn es soweit ist. Aber
also bis jetzt soll es ja eigentlich nur München und London sein, also für Europa. Ja, was jetzt in ja, Staaten los ist, da wird natürlich die Bandbreite oder die Verteilung etwas höher sein. Hoffentlich, dass es da nicht nur zwei Center geben wird. Aber in Europa ist es halt nur London und München. Und im Moment ist es ja auch so, dass es so aussieht, dass derzeit wohl auch Hardware-Knappheit vorherrscht. Ne?
Ja, das ist im Prinzip, also ich denke mal, wie gesagt, die Geräte, die ja ausgestellt waren ja, ich gehe bis jetzt fest davon aus, man hat auch nichts anderes gehört, nicht funktionsfähig.
Ja.
Bis auf eine leuchtende LED wahrscheinlich.
Ja, gehe ich auch von aus, ja.
Und die Geräte, die sie in der Hands-On hatten, waren wahrscheinlich mit der heißen Nadel gestrickt, ja.
Ja.
Von daher, das waren wahrscheinlich, da sind zwar die Komponenten vom Band gefallen, aber inwieweit da das wirklich auch schon fertig, alle endgültige Fertigungsprozesse waren, wage ich doch mal sehr zu bezweifeln. Ja.
Ja.
Da wird viel Hand für Lesen gewesen sein, beziehungsweise nochmal nachgebessert, beziehungsweise halt wahrscheinlich irgendwo bei Apple selbst zusammengefügt, ja, um da auch klar Leaks zu verhindern. Ja.
Ja.
Wir waren ja so kurz, beziehungsweise es ist ja noch ein Stück hin, bis es wirklich dann auch verfügbar sein wird, um da alleine, wie gesagt, die Leaks zu verhindern, wird da, denke ich mal, noch kein endgültiger Fertigungsprozess auch gewesen sein.
Nein, ich vermute mal, das ist eine Art Manufaktur, wo die Dinger hergestellt worden sind. Wahrscheinlich schon eine Art in Anführungsstrichen Massenproduktion, aber noch viel mit Handarbeit und ja, eben eine klassische Vorserienfertigung. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das auf einer klassischen Produktionsstraße produziert worden ist, das Ganze. Nee. Sondern da wurde noch viel manuelle Arbeit reingesteckt. Da gehe ich ganz stark von aus, ganz klar. Mhm. Ja, das ist halt noch ein Beta-Gerät, ist halt ganz, ganz eindeutig.
Ja, ich würde mir eher sagen Vorserienmodell.
Ja, oder das. Ich meine,
das ist schon sehr nah an dem, was ein Herd vom Band fällt.
Aber noch nicht perfekt. Ich meine, wenn es perfekt wäre, dann könnten sie auch viel schneller das Ding rausbringen. Ja? Und das zeigt natürlich auch, dass es halt noch nicht perfekt ist. Gut, obwohl, wenn das Ding 24 rauskommen soll, man munkelt ja angeblich März in den Staaten, dann muss es ja dann auch irgendwann in die Massenfertigung gehen. Also ich denke mal so, wenn es im März kommt, dann sollte es im Januar schon in die Massenfertigung gehen, dass auch genügend Geräte produziert werden.
Ja, okay, es ist halt die Frage, was ist halt das angestrebte Ziel, beziehungsweise wie viele Geräte sollen dann auch wirklich produziert werden, beziehungsweise wie viel können sie produzieren? Von daher müssen wir einfach abwarten, was dann letztendlich wirklich verfügbar sein wird. Ich gehe fest davon aus, dass sie auf jeden Fall ausverkauft sind, relativ schnell.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da 10 Millionen auf einen Schlag verfügbar sind. Von daher.
Nein.
Alleine die ganzen Entwickler, die eine haben wollen. Oder vielleicht auch zwei für die Entwicklung benötigen.
Ja.
Die werden ja in dem, oder müssen da ja mitbestellen. Von daher, alleine da wird die Nachfrage entsprechend groß sein. Und dann ist es halt abhängig, wie gesagt, davon, wie viel sie produzieren können. Es wird, denke ich mal, sehr eine hohe Nachfrage da sein.
Ja.
Und dann mal gucken, ja. Weil, wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass die relativ schnell, oder dass sich zumindest mal relativ schnell die Lieferzeiten ein bisschen nach hinten, also was heißt bisschen, aber dass die entsprechend sich nach hinten schieben. Mhm. Das glaube ich schon. Das wird kein Produkt sein, was du von heute auf morgen, alle sehr lange von heute auf morgen bestellen kannst. Mhm. Gehe ich nicht davon aus. Weil auch Apple, wie gesagt, wahrscheinlich, wenn sie in der Lage sind, die Stückzahlen erstmal am unteren Ende halten, weil sie auch noch nicht wissen, ja, wie wird bei dem Preis aktuell die Nachfrage sein. Sie werden über den Daumen zwar ein bisschen was schätzen, aber wie nah sie dann wirklich an dem tatsächlichen Bedarf sind, muss man mal abwarten. Ich denke mal, sie würden eher mit dem niedrigeren, was sie erwarten, rechnen. Und dann ist halt die Frage, was können sie wirklich überhaupt an Komponenten oder was haben sie an oder wie viel von den Komponenten haben sie dann überhaupt auch zur Verfügung, ja, zum Produktionsstart?
Das ist richtig. Na, schauen wir mal. Und die Frage ist ja auch, wie sehen preislich dann die größeren Modelle aus? Weil es heißt
was bedeutet dieses ab? Ja,
genau.
Was bedeutet das ab?
Ich denke mal, das wird sich dann von der Speichergröße differenzieren. Das ist meine Vermutung.
Und eine Möglichkeit, ja.
Und dann ist auch die Frage, was kosten dann die größeren Modelle? Oder starten sie zuerst nur mit einer Standard-Speichergröße und im späteren Verlauf kommen dann größere Modelle hinzu? Kann ja auch möglich sein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Eins kann ich sagen, ich bin jetzt nicht der First Adopter oder Early Adopter, ja, der zuschlagen wird.
Bei dem Preis, ja.
Nee, so ist es. Gut. Aber was ich heute noch gelesen habe, dass das iPhone 15 diesbezüglich auch schon angepasst sein soll auf die Brille, zumindest was die Kommunikationsebene anlangt, also dass Highspeed-mäßig das Ding angebunden werden kann. Es soll dann die neueste Generation des Ultra-Breitband-Chips eingebaut werden, also der U2, der dann dementsprechend auch höhere Datenübertragungen ermöglicht. Und Wi-Fi 7 soll an Bord sein.
Sind wir schon bei 7?
Dann sind wir wohl bei 7, ja.
Um Gottes Willen, ey, ja, Freunde. Ja. Ich habe hier noch Geräte, wir haben noch gar kein 6, ja.
Ja gut, 6 ist ja...
Also Wi-Fi.
Ja, 6 ist ja sowieso auch noch nicht so extrem verbreitet, sage ich jetzt mal. Also da gibt es natürlich genügend Hardware am Markt, aber die Realität da draußen sieht ja noch ganz anders aus. Das beste Beispiel bist du ja auch, da immer noch etwas Standard-Hardware im Einsatz hat. Also von daher wird es dann wahrscheinlich Wi-Fi 7 geben. Es gibt mittlerweile auch schon einige Hersteller, die Wi-Fi 7 anbieten. Netgear hat, glaube ich, auch schon Wi-Fi 7 auch aus, aber naja.
Ja, also ich bin ja immer noch dran an meinem Glasfaseranschluss.
Immer noch, okay.
Ich warte noch auf ein paar Antworten. Das ist nicht so einfach mit dem Anbieter.
Okay.
Aber da werde ich auf jeden Fall stark aufrüsten müssen, ja. Wenn ich dann einigermaßen dann auch die Möglichkeiten nutzen will, gerade bei WLAN, ja.
Das ist richtig. Also deswegen sage ich auch immer zu den Standgeräten, ein Kabel ziehen, ist gerade auch im Glasfaserbereich die beste Alternative.
Ja, definitiv, ja.
Das ist so. Allein durch wegen der Stabilität, Verbindungsstabilität etc.
Ich habe einen Bekannten von mir, als der seine Eigentumswohnung am Machen war, habe ich ausgelacht, weil er in jedem Raum, sag mal,
Kabel, Netzkabel,
Netzwerkkabel,
Ethernetkabel,
war ich noch am Schmunzeln, aber es ist eigentlich nicht verkehrt, ja.
So ist es. Ja. Habe ich auch. Ich habe sogar im Badezimmer Ethernet.
Ja, fürs Internetradio, ne, genau.
Es gab
die dann Zeiten, allerdings keinen Anschluss haben dafür, sondern nur per WLAN gehen.
Nein, es gibt auch Sonos-Boxen, die haben Kabelanschluss.
Ja, ja.
Die größeren Modelle.
Aber das ist ja auch kein typisches Internetradio.
Du kannst sie mit Internetradio füttern, tune in und hast
klar,
du nicht gesehen.
Klar, man kann, aber es ist ja nicht speziell dafür eigentlich gedacht. Ja.
Nein. Und ich habe auch überall zwei Kabel hingezogen, weil meine Devise ist immer, wo ich ein Kabel hinziehen kann, da kann ich auch gleich ein zweites Kabel hinziehen, weil der Aufwand ist der gleiche. Also der Arbeitsaufwand.
Ja, genauso wie wenn du heute irgendwie am Renovieren oder am Bauen bist, ja, und die Frage sich mit den Steckdosen stellt.
Genau.
Hallo, in einem Raum zwei Steckdosen? Nein.
Weil, naja, gut, es kommt immer darauf an, auf was für eine Steckdosenserie und was für ein Hersteller ich mich da einige, sage ich jetzt mal, da heißt es ja immer, naja gut, hier geht es um den Arbeitsaufwand, aber Steckdosen können schweineteuer sein, wenn sie ein gewisses Design haben etc. oder auch Schalter etc. Also das kann auch teuer sein. Es ist jetzt nicht so trivial wie eine Netzwerksteckdose.
Lass die Wahl deiner goldenen Lichtschalter mal außen vor.
Nein. Ja. Ich rede jetzt von normalen Lichtschaltern. Also sag mal so Buschjäger oder Gira oder Merten. Also nichts Exklusives. Ne? Obwohl
ja, oder vielleicht gleich Smart Home. Ja,
ja gut, wenn ich jetzt neu bauen würde, würde ich natürlich Smart Home einrichten. Das ist doch ganz klar. Also das wäre ja fatal, wenn ich da noch auf eine klassische Vernetzung gehen würde. Da würde KNX reinkommen als Base-Modul mit Kompatibilitäten zu anderen Strukturen, anderen Netzwerken. Aber die Grundstruktur wäre bei mir KNX. Also das wäre gar keine Frage. Also wer heute ein Haus baut und das nicht smart macht, also der hört mit einem nassen Lappen ins Gesicht geschlagen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ist so.
Ja.
Gut, aber jetzt sind wir wieder abgeschwiffen von Vision OS zum nassen Lappen. Ja.
Zu, genau,
nassen so, Lappen. Ja. Aber lass uns doch mal zum MacBook Air 15 Zoll gehen.
Oh, ja, ja.
Da haben wir ja gerade zwei Möglichkeiten drüber zu sprechen. Erstmal darüber, was iFixit gesagt hat. Die haben das Ding nämlich auseinandergenommen und die haben mehr oder weniger gesagt, das Ding gleicht dem 13 Zöller in vielen Punkten. Naja gut, das ist jetzt auch nicht verwunderlich, dass die das Ding auf links drehen. Das ist jetzt wäre ja überraschend gewesen. Also das Grunddesign ist halt stark an das 13 Zoll Gerät angelehnt. Ja, oh Wunder. Der Akku ist größer geworden. Wir sind auf 66,5 Wattstunden gekommen. Das alte, was heißt das alte? Das gibt es ja weiterhin noch. Das 13 Zoll Gerät hat 52,6 Wattstunden. Obwohl die Tests haben gezeigt, dass sie mehr oder weniger auf die gleiche Stundenzahl kommen, also Akkulaufzeit kommen. Ist ja klar, das Ding hat ein bisschen größeren Bildschirm. Das Ding hat ein bisschen mehr Power, was die Lautsprecher beanlangt, obwohl ich glaube nicht, dass die Lautsprecher unbedingt ein Indikator sind für wesentlich mehr Stromverbrauch. Das schließe ich jetzt mal aus. Und man hat gesehen, dass die Akkuzellen halt sich so verteilt haben auf das Gerät, dass vier weitere Zusatzzellen dazugekommen sind. und also Zusatzsegmente dazugekommen sind. Das haben sie halt dann weitestgehend auf die Bereiche verteilt von dem Gerät, wo dann halt der Platz entstanden ist, also speziell so ein bisschen am Rand etc. Gut, das ist natürlich den neuen Platz halt optimal ausgenutzt. Die Reparaturfähigkeit hat sich weiterhin so negativ dargestellt wie beim 13 Zoll Gerät, ist ja auch nicht verwunderlich. Wir haben 3 von 10 Reparaturfähigkeitspunkte erreicht. Das ist nicht viel. Das ist mehr oder weniger ganz wenig. Ja. Aber das Ding ist verklebt, das Ding ist verschraubt und es ist ja mehr verklebt als verschraubt und das ist natürlich auch dem kleinen Formfaktor geschuldet. Wer sowas Kleines, Kompaktes haben will, der kann jetzt nicht von einer großartigen Reparaturfähigkeit ausgehen. Ist nun mal so. So war es schon immer bei MacBook Air-Geräte von Apple.
Ja, wobei, wir haben das jetzt mal kurz drüber gesprochen, gerade das Thema Verklebung,
ja.
Da hatten wir es ja in Bezug auf den Akku,
ja.
Aber ich denke mal, das wird generell in den nächsten Jahren so ein Diskussionspunkt werden, gerade das Thema Verklebung wird ein Problem sein, ja, generell für alle Hersteller in Zukunft, weil es ja gerade um die Langlebigkeit der Produkte geht, Reparaturfähigkeit etc.
Ja.
Und halt auch relativ einfach, beziehungsweise für den Nutzer zu Hause halt reparierbar werden soll. Ja, ich denke mal, das ist ja schon ein Bestreben seit Jahren für dieses Right to Repair etc. Ja, die ganzen Bewegungen, die es in diese Richtung gibt, wird ja langsam von der Gesetzgebung angenommen, beziehungsweise auch gerade unter dem Gesichtspunkt nicht Recycling. Sag mal, nicht wieder Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit, genau. Dankeschön. Ja, ja, ist mir nicht eingefallen.
Okay.
Das Thema Nachhaltigkeit wird ja da auch, wie gesagt, jetzt stärker oder kommt mehr in den Fokus. Wir haben ja Verkleben nicht nur jetzt hier in unserem Gadget-Bereich beziehungsweise in dem immer kleiner und mehr designten und optimierten Elektronikbereich, sondern es ist ja auch ein Thema schon seit Jahren, ja, unter anderem ja auch in der Automobilbranche,
ja,
wo ja die Schraube, die Mutter, die Niete ja immer mehr durch Kleben ersetzt wird.
Mhm.
Und wie gesagt, das wird die nächsten Jahre definitiv zu mehr Regelungen kommen, ja. Auch wenn ja immer, ja, und der Markt regelt das. Nee, tut er nicht, ja, sonst hätte es die letzten 10 Jahre auch schon getan. Also muss eingegriffen werden. Kann man gut finden, ja, kann man schlecht finden, ja, aber wie gesagt, solange wir, der Verbraucher, davon profitieren, vor allem halt auch die Umwelt, ist uns da, denke ich mal, mehr mitgeholfen, ja. Da wird definitiv noch ein bisschen was auf uns zukommen, beziehungsweise auf die Hersteller zukommen. Da muss man mal abwarten, ja, inwieweit dann es technisch in Zukunft noch möglich sein wird, so dünne Displays zum Beispiel oder Gehäuse mit Display zu bauen, wenn dann irgendwie 20 Schrauben wieder zum Einsatz kommen, die nicht irgendwie chirurgische oder fein chirurgische Teilegröße haben, ja.
Mhm.
Und nicht unbedingt Spezialwerkzeug erfordern, ja, das ist ja das nächste Thema wieder. Es soll ja, wie gesagt, eigentlich auch vom Nutzer zu Hause dann reparierbar sein. Da bin ich mal gespannt, das hatten wir auch schon öfter angesprochen, ja, mal gucken, ob in 5 Jahren ein iPhone noch aussieht wie ein iPhone, beziehungsweise ob es noch vielleicht dann auch die Funktionen bietet, ja, die wir heute haben, gerade in Bezug auf Staub, Wasser, Dichtigkeit etc., ja, beziehungsweise wie wird ein Notebook in 5 Jahren aussehen, wenn ich als Nutzer den Akku auch wieder selbst tauschen können soll, ja, und zwar leicht und ohne Spezialwerkzeug. Das sind so Sachen, ja, da muss man mal abwarten, ja.
Ja,
das wird auf jeden Fall ein Thema werden, ja.
Das ist sehr, sehr spannend, sage ich jetzt mal.
Wenn man jetzt gerade hört, dass der Akku hier wieder mehr Zellen hat, Macht es auch nicht unbedingt einfacher, ja.
Das macht es nicht einfacher, aber wie gesagt, das hat sich ja angeboten, diese Segmente ja, auf
wir
das Gerät
den Raum ja optimal nutzen, ja.
Zu verteilen. Ne? Das ist ja richtig. Es ist und das ist auch beeindruckend, wie das ist. Ich habe ja mir die Bilder angeguckt, schon beeindruckend, wie sie das ausgenutzt haben. Also da wissen die schon, was sie tun, auf jeden Fall. Und es ist ja auch sinnvoll, den leeren Raum auszunutzen. Genau, das Gerät ist sowieso da und es nimmt sowieso den Platz weg. Warum nutzt man ja die Leerräume nicht optimal aus? Auf jeden Fall.
Ja, man muss sich doch nur mal heute angucken, alleine schon, welche Akkukapazität aktuell, egal welches Smartphone es ist, aber die Flagships gerade haben, ja, welche Akkukapazität. Mhm. Wenn man da mal ein paar Jahre zurückguckt, ja, wo wir wirklich noch die austauschbaren Akkus hatten, bei Geräten, ja, die jetzt nicht wirklich so groß waren wie keine Ahnung, wie eine kleine Wasserflasche oder so, ja, die wirklich schon so in diese Richtung gingen, Smartphone, halt mit austauschbaren Akkus, ja, wie klein oder groß in Anführungszeichen da die Akkus waren, ja, was wir heute integriert haben, ist schon
ja,
das so ist schon ein sehr großer Fortschritt halt zu Lasten dann dieser Funktion. Wobei, da muss man auch sagen, bei den ersten Geräten, wo die Akkus fest verbaut waren, da gab es ja so einen Aufschrei. Ja, was ist draus geworden?
Ja, das hat sich alles reguliert, sage ich jetzt mal. Oder der Kunde wurde dran gewöhnt oder dran konditioniert, ja, wie so oft. Ich höre noch die Aufschreie, wo die ersten Macs ohne CD oder DVD-Laufwerk ausgeliefert worden sind.
Ja, und dann kein Blu-ray.
Ja, ja, genau. Ich meine, das ist jetzt zwar nicht so ganz vergleichbar wie mit den Akkus, weil diese Akkugeschichte konnte man irgendwie noch mit anderen Dingen, Stichwort Powerbank, kompensieren. Letztendlich konnte man das beim Mac auch externes DVD-Laufwerk anschließen. Hast du das auch kompensiert, ne? Aber ich weiß noch, was da die ganzen traditionellen Macianer sich aufgeregt haben. Kein CD-Laufwerk, kein DVD-Laufwerk mehr. Ja. Braucht heute keine Sau mehr. Also nicht keine Sau, aber ich sag mal, es ist sehr eingeschränkt, der Nutzerkreis, der heute noch DVDs benutzt oder das als Datenträger nimmt für Datensicherung etc. Also das hat sich alles mehr oder weniger erledigt, das Ganze. Obwohl ich noch einige Kunden habe, die ihre Datensicherung auf DVDs anfertigen. Also soll es geben. Halte ich für gefährlich, aber okay. Zumindest, wenn das die einzige Backup-Strategie ist.
Ja, okay, da hatten wir eh schon drüber gesprochen.
Ja, also klar.
Eine Backup-Strategie sollte mehr als nur ein DVD-Backup beinhalten. Ne?
Genau. Also,
wir haben es schon so oft angesprochen, das Thema. Und vor allem muss einem halt bewusst sein, dass eine DVD auch nicht ewig
ist kein
lebt, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Und vor allem halt auch sachgerecht gelagert werden will.
So ist es. Also es
das ist
also
nur
für
ein festes Medium ist, heißt das nicht, dass die Daten quasi wie in Stein gemeißelt sind, ja, wobei in Stein musst du auch aufpassen. Ja. Über die Jahrmillionen gerechnet, ja, ist das auch kein endloser Datenspeicher im Prinzip,
eine
Steintafel.
Das haben wir ja bei allen Datenträgern, dass man eine gewisse Vergänglichkeit hat.
Von der Diskette über die CD, DVD hin zu SSD beziehungsweise SD, ja, das sind alles keine ewigen Datenträger.
Genau.
Magnetbänder genauso, ja.
So ist es. Also man muss immer wieder seine Archive überprüfen auf Funktionen. Ich gehe jetzt nicht unbedingt von Backups, sondern auch von gewissen Sachen, die archiviert werden und diese Daten dann auf aktuelle Datenträger übertragen und eine gewisse Funktionalität zu haben oder eine Funktionalität abbilden zu können, weil es geht ja nicht nur darum, dass ich die Datenträger vorliegen habe, sondern ich brauche ja auch die Geräte, um sie lesen zu können. Das ist ja nochmal diese ganz andere Geschichte. Ich letztens einen Kunden gehabt, der hatte ZIP-Laufwerke, ZIP-Drive-Disketten oder ZIP-Medien gehabt. Ja, da brauchte er Daten von. Ja gut, ich habe natürlich noch ein paar Laufwerke hier rumliegen, wie es sich gehört, und ich konnte seine Daten noch auslesen. Aber das ist ja nun lange her, dass man da noch mit gearbeitet hat. Und es ist auch unverständlich, das auf so alten Datenträgern vorliegen zu haben. Ne, das ist,
ich bin zuletzt in der Kiste, ja, die ich seit Jahren nicht aufgemacht habe, über VHS-Kassetten gestolpert. Nicht viele, wie gesagt, ja, aber da waren noch 2, 3 VHS-Kassetten. Ich habe keinen Player mehr.
Okay, das habe ich immerhin noch, sogar mehrere.
Nee, ich habe die alle entsorgt vor Jahren. Ja. Und wie gesagt, und stolpere jetzt gerade über Tapes und schön, dass ich sie habe, aber ich habe keine Möglichkeit, die abzuspielen.
Das Problem ist ja auch, wenn man solche alten Videorekorder hat und die nach langer Zeit wieder anschmeißt, dass die Antriebswellen, ja, nicht Wellen, sondern die Antriebsriemen porös sein könnten und dann einfach durchreißen oder einfach nicht mehr das tun, was sie tun sollten.
Also ja, oder irgendwo ist ein Rädchen nicht mehr sauber, ja, entweder sauber eingestellt, ja, ja, oder aber einfach verdreckt, ja, und dann frisst dir es vielleicht das Band oder so. Das kann auch passieren, ja.
So ist es.
Ja, aber wie gesagt, das ist mit ein Beispiel, ja. Klar habe ich das Tape noch und das wird auch noch funktionieren. Gehe ich mal davon aus, ja, so ordentlich wie das gelagert war. Aber keine Möglichkeit, es abzuspielen.
Ja. Aber es gibt ja Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, dass auf aktuelle,
das lohnt sich da auch, ja, genau,
auf aktuelle Datenträger zu konvertieren. Kommt immer auf wenn den Inhalt an. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, ja, wenn es jetzt irgendwelche Privataufnahmen vielleicht auch noch wären, ja, aus der, ja, Kindheit oder so, wo Erinnerungen dranhängen, ja, dann würde man sich das, wie gesagt, wenn man es nicht selbst machen kann, vielleicht mal digitalisieren lassen, ja. Aber das ist ja irgendwie, das sind alte Filmschinken, die ich dann noch auf VHS habe. Allerdings keine Kopien, sondern wirklich originale, mhm, Box etc. alles. Aber ist im Prinzip ja auch nichts mehr wert. Das
ist richtig.
Wenn ich viel Spaß habe, gebe ich es vielleicht irgendeinem mit auf eine, auf dem Flohmarkt, ja. oder gucken wir bei eBay, ja, ob da vielleicht irgendwie noch das eine oder andere was wert ist, beziehungsweise was man dafür kriegen kann, aber das war's dann auch, ja. Oder die kommen halt in die Tonne, ja.
So ist es. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgeschwiffen. Lass uns doch noch mal weiter über das.
Wir müssen zurück nochmal zum 15er, genau.
Wir müssen zurück, wir müssen nicht, wir können zurück. Ich hatte ja und habe immer noch die Möglichkeit, mir mal so ein Gerät genauer anzuschauen und habe ja hier ein Testgerät gerade rumliegen, mehr oder weniger. Und die Testkonfiguration sieht so aus, logischerweise der M2-Chip, 16 GB RAM und 1 TB SSD. Nach meiner Meinung auch die vernünftigste Konfiguration, wo man auch längere Zeit, denke ich, mit arbeiten kann. Also gerade diese 16 GB sind nach meiner Meinung No-Brainer, also mit 8 GB, da hätte ich starke Bauchschmerzen, mir ein Gerät mit 8 GB anzuschaffen. Also 16 GB sollten es schon sein. Und bei der 1 TB Version, okay, da ist man auch je nach Speicherbedarf ganz gut mit ausgestattet. Die 256er würde ich sowieso nicht empfehlen, weil da haben wir die deutlich langsamere SSD-Lösung verbaut. Also wenn, sollten es schon mindestens dann die 512 GB sein. Also, ich habe, wie gesagt, 1 Terabyte und 16 GB RAM hier vorliegen. Und da habe ich auch mal so ermittelt, was das Ding an Leistung bringt, die SSD. Das ist ja für mich immer relativ wichtig und auch entscheidend, wie ich finde. Gerade so die SSD-Performance ist nach meiner Meinung immer noch ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Alltag. Vielleicht sogar noch im Alltagsbusiness entscheidender als letztendlich die Prozessorleistung. Weil über die SSD läuft ja mehr oder weniger alles. Da komme ich auf 3090 MB in der Sekunde lesen und 3201 MB in der Sekunde schreiben. Und das sind schon sehr, 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 sehr gute Werte. Alle anderen Benchmark-Werte wie M2-Chip-Werte, das habe ich jetzt auch außen vor gelassen. Da möchte ich auch gar nicht großartig drauf eingehen. Das, was ich gemacht habe, ich habe versucht, das Gerät 1:1 mit meinem MacBook Pro 16 Zoll zu vergleichen. Ich weiß, so ein Vergleich, der hinkt an einigen Stellen, weil man ja verschiedene Geräteklassen miteinander vergleicht, sowohl vom Leistungsspektrum, was möglich ist in der 16 Zoll oder generell in der MacBook Pro Kategorie, als auch logischerweise vom wesentlich besseren Display. Aber das ist halt das, was ich gerade vergleichen kann, weil ich halt so ein Gerät vorliegen habe und das auch meinem Alltagseinsatz Akkueinsatz entsprechen würde, weil ich würde ja, wenn ich auf das MacBook Air wechseln würde, würde ich es ja ersetzen oder würde ich ja das 16 Zoll dadurch ersetzen. Das wäre ja dann meine Alltagssituation. Und es gibt da so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, wie man so schön sagt. Das Gerät hat schon aufgrund der Bauform und dass es so extrem kompakt ist, eine sehr große Sexiness, die es ausstrahlt, keine Frage. Und es ist auch noch mal ein wesentlich portabler als ein 16-Zoll-Gerät. Und wenn man das halt noch mal in die Hand nimmt und merkt, wie dünn das Gerät ist, das ist schon sehr, sehr sexy. Gerade so bei einem 15-Zoll-Gerät wirkt diese Dünnheit von so einem MacBook Air 15 Zoll noch mal ganz anders, als wenn man jetzt ein sehr kompaktes Gerät hat. Also diese Dimension 15 Zoll auf diese kleine Millimeteranzahl ist schon extrem sexy. Das muss man fairerweise dazu sagen, auf jeden Fall. Aber der Punkt, wo ich wieder gemerkt habe, dass ich persönlich beim 16-Zoll-Gerät wesentlich besser aufgehoben bin, ist der Punkt mit dem Display. Und ich finde, gerade wenn man ein hochportables Gerät hat, wie das 15-Zoll-Gerät, also das MacBook Air 15 Zoll, dann sollte das Display sehr, sehr, sehr gut sein, gerade wenn man dann draußen unterwegs ist. Und ich habe das jetzt mal getestet. Vor ein paar Tagen hatten wir ja noch durchgehend gutes Wetter vor der Unwettergeschichte und da habe ich halt viel auf der Terrasse gearbeitet. Und das kann ich mit meinem 16 Zoll aufgrund des sehr, sehr lichtstarken Displays auch relativ gut erledigen, ohne dass ich jetzt mir über irgendwelche zusätzlichen Verschattungsmaßnahmen Gedanken machen muss. Und wenn ich das jetzt direkt mit dem 15 Zoll vergleiche, habe ich es da wesentlich schwerer mit, gerade jetzt bei diesen exzellenten Witterungsverhältnissen im Freien zu arbeiten. Also Sonneneinstrahlung, sommerliche Verhältnisse machen es einen extrem schwer, auf dem 15-Zoll-Gerät zu arbeiten. Obwohl es ein Gerät ist, was an sich schon in dieser Leistungsklasse mit den 500 Nits, die angeboten werden, solide ist. Also keine Frage, das ist kein schlechtes Display. Aber für meinen Use Case, den ich habe, wo ich auch gerne mal draußen arbeite, weil dazu habe ich ja ein portables Gerät, ist es, wie gesagt, im direkten Vergleich zum 16 Zoll absolut für mich nicht, kommt es nicht in Frage, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist der große Faktor, den ich da sehe. Und es ist, denke ich, für alle diejenigen interessant, die jetzt vielleicht nicht im Hochsommer draußen arbeiten wollen oder keinen großartigen Outdoor-Einsatz haben oder schattige Verhältnisse haben oder keine großartigen sommerlichen Lichtverhältnisse haben, da mag das durchaus sehr, sehr interessant sein. Aber wie gesagt, wenn man den direkten Vergleich zu einem wesentlich besseren Display hat, wie ich es hatte, merkt man die Defizite da schon sehr, sehr, sehr stark. Und da nehme ich dann halt auch die größere Gewichtsklasse in Kauf und auch den größeren und höheren Anschaffungswiderstand. Das ist so mein Fazit zum Thema Display. Mhm. Was ich noch getestet habe, alle sagen ja, diese Lautsprecher, die sind so erstklassig und die sind so extrem gut. Die sind zwar sehr, sehr gut, allein deswegen, weil sie ja schon von der Anzahl größer sind als bei dem 13-Zoll-Gerät. Wir haben ja 6 Lautsprecher verbaut anstatt 4 Lautsprecher. Auch ein Vorteil der größeren Bauform, dass man mehr Lautsprecher unterbringen kann. Aber im direkten Vergleich wiederum zum 16-Zoll-Gerät, was ja auch 6 Lautsprecher verbaut hat, ist es noch wesentlich schlechter. Sie sind zwar sehr, sehr solide. Aber das, was Apple im 16 Zoll gemacht hat, ist nochmal eine ganze Schippe mehr obendrauf an Qualität, an Klang, an Volumen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass sie einen größeren Resonanzkörper haben, die Lautsprecher, durch das größere Gerät. Kann möglich sein. Also das hört man schon im direkten Vergleich deutlich, dass sie nicht an die Lautsprecherqualität vom 16 Zoll heranreichen. Gut, das ist wahrscheinlich auch nur, wenn man es im direkten Vergleich hat, wird man es auch nur, kann man es auch nur dann genau feststellen. Keine Frage.
Ja, klar.
So, Akkulaufzeit bin ich sehr, sehr begeistert. Apple gibt ja 18 Stunden an und ich bin auf 19 Stunden gekommen. Bei normalen Arbeiten, Office etc., also durchschnittliches Arbeiten, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich das Display auf eine sehr hohe Helligkeit eingestellt habe, weil ich halt sehr, sehr viel draußen auf der Terrasse mit dem Gerät gearbeitet habe, hat mich diese Akkuleistung doch sehr, sehr positiv überrascht. Gut, vielleicht habe ich auch sehr viel unterdurchschnittliche Arbeiten durchgeführt, wo nicht so viel Akku benötigt worden ist, wo nicht so viel Power benötigt worden ist. Kann auch sein. Keine Ahnung. Ja. Ich hatte das Gerät oder ich habe es immer noch in Mitternacht hier vorliegen. Und diese Farbe hat mich verrückt gemacht. Schon die kleinste Berührung mit den Fingern hat Spuren hinterlassen. Das Ding sah nach ein paar Stunden Benutzung sehr, sehr, sehr bescheiden aus. Also solange man das Gerät nicht benutzt und nicht anfasst, ist es eine wunderschöne Farbe. Aber wenn man damit arbeitet, sieht das Gerät extrem ausgelutscht aus. Im Vergleich zum silbernen Gerät ist das wahnsinnig undankbar. Ich habe da mal einen Test gemacht. Ich habe das Gerät dann mal gesäubert, dass es wieder aussah wie beim Auslieferungszustand und habe dann mal weiße Silberpolierhandschuhe angezogen und da mal mitgearbeitet. Dann war alles in Ordnung. Also wenn man mit Handschuhen arbeitet, sieht das Gerät auch weiterhin gut aus. Aber das ist ja nicht der Alltag. Wer arbeitet schon mit weißen Besteckpolierhandschuhen? Das wird wahrscheinlich keiner tun. Gerade im Hochsommer. Also von daher ist das eine absolut undankbare Farbe. Das ist aber auch nur für denjenigen interessant, der daran Anstoß nimmt. Ich bin da fast durchgedreht. Die Frage ist, Apple entwickelt an so vielen Baustellen, warum können sie denn keine Oberflächenbehandlung vornehmen, dass die Fingerabdrücke reduziert werden oder dass es halt eine Oberflächenbehandlung gibt, wo man halt nicht so die Fingerabdrücke sieht. Das ist doch ein Punkt, sage ich jetzt mal, da kann man noch ansetzen, das könnte man auch bewerben. Aber scheinbar ist das Apple recht nicht daran interessiert, da irgendwelche Maßnahmen vorzunehmen. Also, das so zum Review. Ein schönes Gerät auf jeden Fall. Und für alle diejenigen, die was Ultraportables haben wollen, mit einem großen Display, die sind da gut aufgehoben. Für alle diejenigen, die in sommerlichen Lichtverhältnissen draußen arbeiten wollen oder müssen, die sollten sich das nochmal ganz gut überlegen, ob ein besseres Display aus dem Hause Apple nicht die bessere Wahl ist. Wird sich im Winter dann auch erledigt haben, aber trotzdem.
Ja.
Kein Sommergerät.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ja. Gut. Aber ein großer Wurf, auf jeden Fall.
Großer Wurf.
Warum? Wie meinst du das?
Ja, groß. 15.
Ach so, ja. Ich glaube, das Gerät wird ja große Beliebtheit erfreuen am Markt, auf jeden Fall. Ist meine Vermutung.
Ja, gehe ich auch mal von aus.
Ja.
Dürfte sich gut verkaufen, ja. Hm.
Absolut. So. Dann gibt es noch ein paar Neuigkeiten zum Mac Studio. Da bin ich mehr oder weniger in
Bist du immer noch sauer?
Nein, warum? Warum bin ich sauer, dass ich jetzt ein altes Gerät habe?
Ja, weil du jetzt so einen alten, schrottigen Mac Studio hast.
Ach du, ich habe letztens einen Bekannten getroffen, der hat sich jetzt absichtlich noch das ältere Modell gekauft, weil es preislich gerade im freien Markt noch relativ attraktiv ist reduziert worden ist. Und der hat sich absichtlich für das Vorgängermodell entschieden. Also was soll daran schlecht sein? Ne? Apple hat mal wieder ein Support-Dokument rausgebracht und an diesem Support-Dokument haben sich einige ich sag mal, Leute aus dem PC-Workstation-Bereich so ein bisschen dran aufgehängt. Und deswegen habe ich gesagt, da gucke ich doch mal etwas genauer hin und habe da mal so ein bisschen recherchiert. Das Support-Dokument sagt in erster Linie Folgendes aus, dass die Ultra-Version 40% mehr Strom verbraucht als der Vorgänger, als der M1 Ultra, allerdings in der Maximalbelastung. Man muss dazu sagen, es gibt, glaube ich, wenig Kunden, die das Ding permanent am Limit betreiben. Das ist ganz klar, weil du arbeitest nicht immer am vollen Workload mit dem Gerät, ne? Ganz klar. Also wie gesagt, diese 40% beziehen sich auf die Maximalbelastung. Beim Max-Modell sieht es so aus, dass das Ding in der Maximalbelastung 30% mehr Strom verbraucht als der Vorgänger. Es kommt aber noch dazu, dass die, dass es im Leerlauf, also das Gerät, dass die Geräte im Leerlauf wesentlich weniger Strom verbrauchen, die aktuellen, nämlich bis bei 25%. Und der Max 20%. Also die Leerlaufgeschichte hat sich etwas verbessert. Allerdings, ja, Leerlauf ist halt, Apple spezifiziert den Leerlauf, wenn der Finder geöffnet ist. Also wenn so gut wie nichts an Aktivität auf dem Gerät funktioniert oder läuft auf dem Gerät. So, an dem Punkt kann man durchaus diskutieren. Man hat zwar mehr Leistung, man hat allerdings auch einen wesentlich größeren Stromverbrauch, in Anführungsstrichen wesentlich größeren Stromverbrauch. Jetzt kommt aber mein Punkt, den ich da habe. Das Gerät verbraucht, also in der Gesamtleistung laut Apple, wenn ich das Ding im Maximalbereich betreibe, 295 Watt. Also Maximalauslastung, die Ultra-Version. Und das ist im Vergleich jetzt kommt nämlich der Punkt, wo ich mal ein bisschen recherchiert habe, zu einer PC-Workstation wenig, relativ wenig. Und da habe ich jetzt mal zwei Punkte rausgesucht, wo es jetzt nicht um die Maximalauslastung geht, sondern nur um den tatsächlichen Stromverbrauch vom SoC. Thermal Design Power, also der TDP, da spricht man von, weil es wäre ja unfair, wenn ich jetzt eine Workstation vergleiche von HP und jetzt eine Workstation oder diesen M2 Mac Studio vergleiche, das hinkt ja ein wenig. Also deswegen sollte man, wenn, auch nur diesen TDP-Wert vergleichen. Und da habe ich jetzt mal eine High-End-CPU von Intel rausgesucht, nämlich den Xeon W3345 oder 3345. Und der hat ein TDP von 250 Watt. Und im Vergleich, der M2 Ultra hat ein TDP von 90 Watt. Und ich finde, das ist im Hinblick auf die Leistung, was der M2 Ultra ins Tageslicht bringt, wahnsinnig. Und jetzt kann man nach meiner Meinung aus sich nicht mehr darüber aufregen, dass der M2 Ultra 40% mehr Strom verbraucht als der M1 Ultra. Also das wischt natürlich nach meiner Meinung alle Kritiken an den höheren Stromverbrauch weg. Also so ist es.
Ja, das ist halt immer das Problem mit solchen Prozentangaben. Weil 40%
klingt viel.
30% klingt viel. Ja. Aber wenn man mal guckt, dass die, ja, wie gesagt, jetzt grob über den Daumen gerundet, die 90% ja im Prinzip auch nur 30% sind von dem 250%.
Ja. Ja. Also 250 Watt zu 90 Watt meinst du jetzt?
Hm. Ja. Ja,
TDP-Wert. Genau. Ja, und das ist natürlich.
Habe ich gesagt, grob über den Daumen
gerundet. Ja. Und das ist natürlich Wahnsinn. 90 Watt zu 250 Watt nur der TDP-Wert. Und dann muss man noch dazu sagen, so eine Workstation im Allgemeinen von Intel ist, oder generell nicht von Intel, sondern also generell so eine PC-Workstation ist von der Soundkulisse und von dem Kühlsystem meistens lauter als ein Mac Studio. Das ist erfahrungsgemäß so, weil da hat das Netzteil noch einen Lüfter, da hat das Gehäuse noch einen Lüfter, meistens noch die Grafikkarten, die verbaut sind, einen Lüfter. Also von der Geräuschkulisse ist so eine traditionelle PC-Workstation auch meistens etwas lauter. Es gibt natürlich auch spezielle Workstations, die auf leise getrimmt sind, aber dann hat man auch ein wesentlich größeres Gehäuse, weil dann Dämmungsmaßnahmen im Gehäuse stattgefunden haben. Also man kommt auch nicht auf diese kleine, kompakte Bauform wie so ein Mac Studio. Das kommt auch noch dazu. Also ich glaube mal nicht, dass man eine klassische PC-Workstation auf diesen Formfaktor bringen kann bei gleicher Leistung. Also das bezweifle ich auch. Also von daher ist dieses in Anführungsstrichen Bashing, was ich da so gelesen habe, dass man da 40% mehr Verbrauch hat, ein bisschen, der Vergleich hinkt ein wenig. Ja. Naja. So ist es. Und ich finde ja auch gut, dass Apple mit ihren Daten da so transparent umgeht und das nochmal genau aufschlüsselt.
Ja.
Dass es ja für alle Bereiche bei Apple ein Support-Dokument gibt. Ja. Auch obwohl ich oft gehört habe, ja, die sind so versteckt, die Support-Dokumente. Also kann ich jetzt nicht sagen. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, findet man auf der Apple-Webseite alles. Erfahrungsgemäß. Tja. Gut. Das dazu. Haben wir denn auch, du hast so ein paar Themen durchgestrichen, habe ich hier gesehen, die du gar nicht mehr.
Wollen wir jetzt auf Android noch eingehen und ich glaube mehr weniger.
Meinst du? Okay.
Ja, vor allem da war mein riesen Autofass wieder auf.
Ja, das ist gefährlich. Oder
meinst du jetzt, wo ich es eh schon angesprochen habe?
Ja, wenn du hier schon mal Themen reinschreibst.
Ich bin immer gespannt, inwieweit das noch ein großes Thema sein wird, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, Ford war es nicht, welcher Autohersteller waren, oder war es Ford, der gesagt hat, er will jetzt in Zukunft sein eigenes System für Autos entwickeln und einsetzen. Ich weiß nicht mehr, welcher Autohersteller das war in den Staaten. Aber unser Bundeskartellamt, ist jetzt gerade ein bisschen aufgeschreckt worden, weil Android Automotive, also nicht, wie heißt nochmal nicht Android, nicht CarPlay.
Android Auto? Nee.
Wie heißt es dann nochmal? Automotive ist ja quasi das Betriebssystem, auf dem ja dann die Google-Dienste laufen fürs Auto. Und die Alternative von Google zu CarPlay nennt sich
Ich glaube Android Auto.
Nur Auto?
Ich glaube schon.
Auto, ja. Genau, okay. Nee, weil es gibt ja mittlerweile Kooperationen von Google und einigen Autoherstellern, die ja in Zukunft dann Android Automotive einsetzen wollen. Und wie gesagt, dem Bundeskartellamt gehen da die vertraglichen Bestimmungen ein bisschen zu weit. Was halt das Bündeln von Apps, das Platzieren von Apps auf den ersten Seiten halt betrifft und dann eventuell Third-Party-Apps halt nicht so promotet werden wie halt die Google-eigenen Dienste. Dann Google Maps ist auch wieder so ein Thema, gerade in Bezug auf Werbung, ja, dass wenn du dein Ziel eingibst, ja, und heute ist es ja auch schon so bei Google Maps, dann gibst du ein Ziel ein und dann hast du ja das, was drumherum ist, oder du kannst ja auch gucken, welche Restaurants sind in der Nähe, Parkplätze, welche, wie gesagt, von Lokalen über Dienstleistungen etc., dass da halt auch wieder über bezahlte Werbung dann Suchergebnisse oder Anzeigen halt bevorzugt werden, ja, die vielleicht normalerweise nicht unbedingt jetzt so der erste Suchtreffer werden. Also die Diskussion, die wir im Web auch haben, mit den bezahlten Werbeanzeigen beziehungsweise den Werbepartnern, die in den Suchergebnissen halt weiter oben landen, zwar als Werbung gekennzeichnet, aber wir wissen ja, was oben steht, ist ja most likely auch das, was angeklickt wird. Und das sind halt alles so Bedenken, die halt momentan das Bundeskartellamt hat in Bezug auf Android Automotive und die das halt jetzt da am Prüfen sind, inwieweit sie da halt einschreiten müssen. Mich würde viel mehr interessieren, was passiert mit meinen Daten in so einem Auto? Also gefahrene Strecke zum Beispiel, weil momentan hast du ja das ja auch bei Android, dass ja dein Bewegungsprofil im Prinzip, ja, du, klar, Opt-out, alles möglich, ja, aber dass ja du da dein Bewegungsprofil ja in beziehungsweise halt gespeichert werden. Du kannst ja rückblickend, sollte man vielleicht mal machen als Android-User, mal gucken, ob inwieweit die Dienste da aktiviert sind und wie weit du zurückgucken kannst, wo du gestern, letzte Woche, ja, vor einem Jahr überall rumgelaufen bist mit deinem Handy. Das würde, wie gesagt, das sind eher so die Bedenken, die ich halt in Bezug aufs Auto hätte. Wie zeichnet halt Google mit, wo ich rumfahre? Mhm. Beziehungsweise wo liegen die Daten? Ja, wer hat alles Zugriff drauf und wie kann ich da halt auch aussteigen aus dem Datensammeln? Das wären eher so die Fragen, die ich hätte. Ja, und nicht unbedingt jetzt, weil man halt, wie gesagt, unser Eins ist ja auch da ein bisschen sensibilisiert drauf, wenn ich in Chrome oder auf Google was suche, ja, weiß ich schon, ja, ich muss drauf achten, ja, was da eventuell alles als ersten Treffer rausgespuckt wird, ja, inwieweit ist das überhaupt relevant, weil da ja auch, wie gesagt, die Promotions beziehungsweise die Werbung ja auch überhand genommen hat die letzten Jahre. Da ist man, wie gesagt, ein bisschen sensibilisiert für, genauso Google Maps, gerade auf dem Smartphone, ja, dass man da halt drauf achtet, ja, was einem dann da als Treffer oder beziehungsweise als lokal, beziehungsweise als vor Ort, ja, dann angezeigt wird. Aber im Auto nochmal ein ganz anderes Thema. Vor allem, wie gesagt, es muss nicht jeder, klar, was mache ich verboten ist im Auto oder mit dem Auto, aber so ein Bewegungsprofil muss nicht unbedingt sein, gerade bei so jemanden wie Google, ja, der dann vielleicht noch gezielter daraufhin mir Werbung in irgendwo reinspielt vielleicht.
Ja, klar. Es ist ja die
oder
Frage.
Oder wer weiß, wo was dann im Web dann auf einmal von Google an Werbung an mich rangetragen wird, wenn ich zu Hause am Rechner sitze, weil er weiß, ich war gestern beim Mediamarkt.
Es ist ja die Frage der Verknüpfung der Daten und was, genau, was daraus für Schlüsse gezogen werden. Ja.
So ist, wenn man es mal guckt, dass Google ja mittlerweile da ja die führende Rolle übernommen hat, gerade auch was Werbung ja im Internet betrifft, du kommst an Google ja im Prinzip nicht vorbei. Und die Dienste, die man nutzt, wie gesagt, mit Android vielleicht auch das Smartphone-Betriebssystem, die Google-Dienste, die man generell nutzt, ja, Gmail, Docs, was auch immer, plus dann nochmal das, was im Auto anfällt. Also ich würde mir wünschen, dass es da Möglichkeiten gibt, aus allem halt auch auszusteigen.
Ja.
Oder halt, was heißt aussteigen, aber dass du da halt der Nutzung der Daten halt widersprechen kannst. Und wie gesagt, dass die Daten nicht unbedingt, oder zumindest mal hier in Deutschland irgendwo auf Servern liegen, dass man sich da dann entsprechend an die in Deutschland oder in Europa geltenden Datenverarbeitungsrichtlinien halt auch entsprechend halten muss und die Daten nicht irgendwo direkt bei Google in Amerika irgendwo landen, ja.
Ja, so ist es.
Aber so ein Opt-out ist halt echt die Frage, ja.
Ja.
Da hat man ja, mir macht immer noch dieser eine Fall, ja, zu schaffen, wo GPS-Daten von BMW nachvollzogen werden konnten, die angeblich nicht da sind, ja. Auf Anforderung von Ermittlungsbehörden. Wo da Daten auf einmal da waren, die angeblich nicht existieren konnten vorher, weil diese nicht gespeichert werden, beziehungsweise erfasst werden. Und dann kamen auf Anfrage dann doch Daten raus, ja. Also jetzt speziell im Autobereich, wie gesagt, die Daten oder die Sachen, die rauskamen jetzt mit Alexa, beziehungsweise die ja auch bei Apple aufgefallen sind in Bezug auf Siri, wo ja Gespräche mitgezeichnet wurden etc., ja, um halt den Service halt optimieren zu können. Das ist ja die eine Sache, aber gerade jetzt, wo wir über Auto sprechen, das würde mir halt dann, wie gesagt, echt Bauchschmerzen machen.
Ja.
CarPlay ist das eine Thema, aber dann das so tief im System und du nicht genau weißt, was da vielleicht wirklich irgendwo an Daten gesammelt wird. Genauso, ja, da wird ja wahrscheinlich irgendwo vielleicht auch eine Benutzervereinbarung aufpoppen, die ich akzeptieren muss, was passiert, wenn ich die ablehne. Ja, das ist ja mein Auto.
Ja.
Selbst wenn die vielleicht beim ersten Inbetriebnahme nicht ist, was ist denn beim nächsten Betriebssystem-Update? Also das sind alles so Fragen, ja. Das sind ja alles Fragezeichen im Moment, ja.
Ja. ja, es ist nicht so einfach, was da passiert. Zumal sich dann logischerweise durch Updates natürlich auch das ganze System verändern kann, dementsprechend. Da hast du ja recht. Mhm.
Ich denke, da ist es nicht so häufig wahrscheinlich wie bei deinem Smartphone, ja. Aber trotzdem, neue Funktionen wollen ja auch irgendwo kommen, ja, oder dein Hersteller pusht vielleicht irgendwo ein Update zu seiner Sitzheizung, ja. Das sind alles so Fragen, ja, da weißt du halt jetzt noch nicht, was da eventuell dann auf dich zukommt oder auch nicht, je nachdem.
Ja. Das Problem ist ja auch immer, wen vertraue ich meine Daten an? Ich meine, Tesla sammelt ja genauso Daten. Und ich sag mal, ein Unternehmen wie Tesla vertraue ich meine Daten. Also ich persönlich jetzt weniger gerne an als zum Beispiel ein Unternehmen wie Apple. Man hat ja auch gesehen, ja, wie leicht und wie schnell Tesla alle Daten da rausgerückt hat und wie schnell man an die personengebundenen Daten gekommen ist. Da gab es ja nur eine schöne Reportage.
Das ist genau das Nächste, ja. Ich hatte ja jetzt in Bezug auf BMW und GPS gehabt, aber klar, der Tesla gab es auch den Fall. Die Frage ist ja auch immer wieder, welche Daten werden halt wirklich erhoben und wie lange gespeichert?
Ja.
Weil die Zusammenarbeit mit Behörden, gerade wenn halt die Anfragen kommen und man auch rechtlich ja dann dazu verpflichtet ist, ja, wenn alle Schritte gegangen worden sind, die Daten dann übergeben werden, okay. Wie gesagt, das muss halt rechtlich alles im richtigen Rahmen laufen, dann ist es ja okay. Aber inwieweit werden auch nur die Daten erhoben, beziehungsweise dann auch reguliert gespeichert, die halt laut den Datenschutzbestimmungen dann auch erhoben und gespeichert werden dürfen.
Mhm.
Und nicht Daten darüber hinaus. Das ist ja.
Da gab es ja erst diese Berichterstattungen über Tesla-Mitarbeiter, die sich Aufzeichnungen angeschaut haben vom Innenraum des Fahrzeuges, von Kunden etc. Ja, also umsonst gibt es nicht spezielle Abdeckungsmöglichkeiten im Third-Party-Bereich, sich seine Innenraumkamera abzukleben im Auto oder abzudecken. Ja,
aber das sind alles so Sachen, dass, wie gesagt, das darf normalerweise erst gar nicht.
Klar. So ist es.
Also, aber das ist genauso wie zuletzt ja auch hier mit den Ringkameras, ja.
Ja, das ist ja ein Dauerbrenner.
Das ist, ja. Das sind alles so Sachen, die dürfen in dem Umfang oder in dem, was da war, eigentlich nicht passieren.
Genau. Und es gibt ja genügend Alternativen, dass man sich seine Daten zentral, gerade jetzt Videokamerasysteme, zu Hause aufbewahren kann und aufzeichnen kann und nicht darauf angewiesen ist, irgendwelche Cloud-Dienste zu nutzen.
Ja, ne? Ja, was natürlich, wie gesagt, bei Fahrzeugen heute und vor allem gerade in Zukunft immer.
Ich rede jetzt nicht von Fahrzeugen, ich rede jetzt von jetzt in Bezug auf Ring etc., dass man da halt Möglichkeiten hat, auch andere Systeme zu installieren.
Ja, das ist genauso wie du brauchst im Prinzip auch keinen Cloud-Dienst nutzen, sondern könntest deine Cloud ja zu Hause selbst machen.
Zum Beispiel, da gibt es genügend Alternativen.
Ja, aber wie gesagt, gerade im Auto, ja, und auch Smart Home teilweise ist ja die Frage, an welchen Server gehen die Daten im Smart Home, wenn es nicht wirklich ein geschlossenes System ist, sondern du ja übers Internet vielleicht auch noch Zugriff haben drauf willst und da eventuell ein Third Party oder auch von deinem Anbieter her eine Cloud dazwischen noch steckt, was passiert mit den Daten? Mhm. Klar geht es da um deinen Lichtschalter zu Hause. Aber je mehr da integriert ist, ja, und welche Funktionen du nutzt, ja, was passiert mit den Daten, die halt irgendwo über einen Third-Party-Server laufen? Und das ist, wie gesagt, jetzt in Zukunft wird das beim Auto auch immer mehr ein Thema werden. Wir haben das ja auch schon gehabt mit dem Notrufsystem. Du hast dein Mikro verbaut, ja, ist das wirklich nur im Ernstfall im Einsatz? Die Daten ja mit, wie gesagt, GPS jetzt, kann auch nicht der Autohersteller auf deine GPS-Daten zugreifen, ja, was ja auch wieder so eine Diskussion ist, beziehungsweise wo wir gesehen haben, ja, ist machbar, wie werden die Daten halt gespeichert, verarbeitet, wie lange werden die aufbewahrt. Tesla, du hast es eben angesprochen, und da sind halt so Themen, je smarter das Auto wird und vernetzter, umso mehr Daten fallen an, Du hast dann hier Auto, der Apple arbeitet ja an den Systemen, will immer mehr in die Autos integriert werden, hat es ja auch schon gezeigt, ja, wir haben Android Automotive. Es werden immer mehr Daten anfallen, die natürlich auch Begehrlichkeiten auslösen.
Genau.
Und sei es jetzt Begehrlichkeiten, ja, von, wie gesagt, in Bezug auf Werbung, ja, oder aber halt auch von unserem Rechtsstaat. Das, wie gesagt, die können ja auch deine Daten anfordern, weil dein Tesla an der Straße gestanden hat, wo ein Banküberfall stattgefunden hat.
Zum Beispiel.
Um halt zu sehen, hat die Autokamera irgendwas aufgenommen? Und ruckzuck sind deine Daten da dann eventuell auch. Das sind so Diskussionen, die, keine Ahnung, ja, das wird auch nochmal so ein Thema werden. Ich hoffe, es wird ein Thema. Irgendwo ist es auf der Agenda.
Das ist ja das Problem. Ja. Je mehr Daten über dich erhoben werden, je mehr Daten können auch eventuell.
Nicht nur über dich, sondern auch mit dir.
Mit dir, also ja.
Weil, wie gesagt, wenn mein Auto am Straßenrand steht und zur Sicherheit ja dann auch überwacht, ja, was passiert, klar, und auch die Daten vielleicht nach 5 Minuten, je nachdem, was es, die Intervalle sind, glaube ich, kürzer, ja, dann auch wieder überschreiben sollte.
Ja.
Du weißt ja auch nicht, passiert es wirklich, ja, oder landen die unbegrenzt auf Tesla-Servern, zum Beispiel, als Tesla jetzt zum Beispiel. Das weißt du ja nicht, ja. Du musst ja dem Anbieter dann ja auch quasi vertrauen, dass die Aussage, die er da dir gegenüber macht, ja auch stimmt. Wie willst du das überprüfen? Das ist ja das Nächste, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, das müssen ja nicht mal Daten über dich sein, weil du bist ja zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht im Auto, aber es zeichnet auf, dein Auto wird vielleicht Zeuge von irgendwas und dann werden die Daten angefordert.
Ja.
Und wie gesagt, das muss ja nicht mal über dich sein.
Naja, aber schon die Daten, klar, aber fallen halt an. Ja. Ich meine, nur so, egal ob es jetzt Tesla oder ob das jetzt das Fahrzeug ist, etc.
Egal, also, welcher Hersteller.
Es geht ja generell um die Datenerhebung über deine Person, genau, etc. Und je mehr Daten erhoben werden, je mehr können eventuell durch Fehler etc., durch fehlerhafte Schlussfolgerungen, unschlüssige oder auch gegen dich verwendet werden. Kann auch alles passieren. Ne? Also da muss man auch aufpassen. Ja, so ist das.
Naja, wie gesagt, ich hoffe, das steht irgendwo ganz oben auf einer To-Do-Liste drauf. Ja. Inwieweit das natürlich dann, ja, umgesetzt wird, wie es umgesetzt wird, kommt überhaupt was, ist ja die andere Frage. Aber zumindest mal sollte man sich der Thematik bewusst sein, ja. Deswegen, ja, je mehr da kommt, ich weiß nicht, inwieweit man dann oder inwieweit ich dann blind dann noch irgendwie ein Auto kaufen würde. Weil, wie gesagt, CarPlay ist das eine Thema. Aber so ein Always-On, voll vernetzt, da bin ich vielleicht dann doch wieder zu altmodisch, ja.
Nee, es ist berechtigt. Also generell sollte man aufpassen, was für Daten erhoben werden oder wie viel Daten man wirklich über sich erheben lässt. Teilweise weiß man es ja auch gar nicht, wo alles Daten über einen erhoben werden.
Ja, das ist ja auch die Diskussion damals gewesen hier bei den ganzen Diensten hier wie, nicht PayPal, wie heißt das nochmal? Payback.
Mm, ja.
Payback, Deutschlandcard und was weiß ich, wie die alle heißen.
Ja. Ja. So ist es.
So, aber genug dazu. Dafür, dass ich es eigentlich gestrichen hatte, das Thema.
Ja, haben wir
jetzt doch nochmal kurz angesprochen.
Ja.
Was ist kurz, ja, wir sind ja dazu von einem zum anderen wiedergekommen. Aber es ist halt ein Thema, was wir definitiv im Auge behalten muss, weil es wird nicht besser.
Es wird nicht besser.
Und demnächst ist, wie gesagt, dein Auto noch davon betroffen. Es ist jetzt schon, ja, in gewissem Maße betroffen, je mehr Technik du einfach im Auto hast. Aber ja.
Ja, am besten man fährt einen Youngtimer, dann ist gut. Gut, es gibt noch eine Kurzmeldung zum Thema SSRP, Self-Service Repair Programm von Apple. Da sind jetzt neue Geräte hinzugekommen, relativ neue oder aktuelle Geräte hinzugekommen. Die iPhone 14-Reihe wird jetzt unterstützt. unterstützt. Und es ist auch eine große Erleichterung hinzugekommen. Die Komponenten müssen jetzt nicht mehr per Telefon freigeschaltet werden. Also dieser Freischaltungsprozess ist jetzt etwas vereinfachter gestaltet und man hat jetzt einen wesentlich leichteren Administrationsaufwand, seine Komponenten, die man selbst verbaut hat, freizuschalten. Ja, ich glaube, da gab es auch ein paar Beschwerden, dass dieser Prozess etwas mühselig war und dass man mehr oder weniger dazu gezwungen war, telefonisch Kontakt mit Apple aufzunehmen, um seine neu eingebauten Ersatzteile freizuschalten. Ja. Manchmal hört Apple auch auf die Kunden.
Nicht nur Apple. Da war vor ein paar Tagen auch die News, ich hatte vor ein paar Tagen die News gesehen, dass Samsung jetzt mittlerweile auch Reparaturkits anbietet für ausgewählte Smartphones.
Ja. Ja, ich meine, Apple ist jetzt nicht unbedingt der Erste, der sowas macht, aber Apple ist die Firma mit der größten Vorbildfunktion und man sieht ja auch, Samsung steigt ein. Samsung fühlt sich da inspiriert. Ich meine, Samsung hat sich ja auch in das anderen halt Dingen inspirieren lassen, nicht nur beim Self-Service-Repair-Programm.
Die Frage ist halt nur, inwieweit man da halt was anbieten will, bevor man eventuell dazu gezwungen wird, beziehungsweise es Regelungen dazu gibt und man muss die dann halt entsprechend umsetzen. Oder inwieweit greift man dem Ganzen vor und sagt, wir bieten es hier an, wir müssen das nicht extra noch irgendwie halt regeln. Beziehungsweise es muss dazu keine Gesetzgebung geben. Ich denke mal, das ist auch mit so einem Faktor, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, Right to Repair etc., das wird immer mehr diskutiert. Das kann sein, dass das auch mit ein Grund ist, warum man da jetzt, wie gesagt, da sagt, man muss handeln, bietet das an, zeigt seinen guten Willen, beziehungsweise gibt den Kunden halt die Möglichkeit, das selbst, wo halt sinnvoll und machbar, also relativ einfach machbar, halt die Kits dann anzubieten. Von daher, also, ich hatte es vorhin schon gesagt, uns Verbrauchern kann es ja nur recht sein. Inwieweit man das dann selbst wirklich machen will, ist die andere Frage, aber man hat die Möglichkeit dazu. Man hat den Zugang zu den Werkzeugen, ja, oder zu den Kits, zu den Teilen, könnte es machen, ja, das hilft ja nicht nur mir als Endkunde, sondern ja auch Shops, die halt solche Reparaturen anbieten. Von daher kann es uns als Verbraucher wirklich nur recht sein, wenn sowas kommt. Inwieweit da jetzt Samsung, wie gesagt, gemeint hat, okay, wir müssen da jetzt auch aufgrund von Apple unter anderem halt nachziehen, ist vielleicht auch mit einem Faktor, aber ich denke mal eher, dass man da vielleicht so der ganzen Bewegung da auch ein bisschen oder der Diskussion ein bisschen Wind aus dem Segel nehmen will, beziehungsweise ein Argument haben möchte, dass man ja bereits aktiv ist. Mhm.
So ist es. Aktiv ist ein gutes Stichwort. Apple ist mal wieder aktiv geworden in Bezug auf ihr Firmenlogo. Und
ich hatte das jetzt gerade von dir gelesen, was du da so notiert hast. Und das ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich habe keine Ahnung, um was es da geht.
Das ist gut. So geht's mir jeden Tag, wenn ich aufwache. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich bin völlig, völlig fern allen Guten und Bösen. Nee, es geht mal wieder um Apples Leib- und Magenthema, Markenrecht. Und sie wollen mal wieder ihr Logo verteidigen. Und das schlägt ja mal wieder ganz große Blüten im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht um den Schweizer Obstverband. Der existiert, mal so eine kleine Hintergrundgeschichte, der existiert mittlerweile 100 Jahre und hat 8000 Mitglieder. Und das ist schon mal sehr, sehr viel, wenn man bedenkt, dass die Schweiz ja ein relativ kleines Land ist, sind so 8000 Mitglieder im Bereich der Obstbauern oder der Obstanbauer schon mal eine Hausnummer. Also das ist kein kleiner Verband. Und da geht es darum, dass Apple meint, dass das Verbandslogo doch sehr, sehr viel Ähnlichkeit hat mit dem angebissenen Apfel. Und hier geht es in erster Linie um das stilisierte Logo, was sie verwenden. Aber jetzt kommt die Krönung. Apple möchte auch auf alle anderen Abbildungen, die der Obstverband verwendet, also auch die die fotorealistischen Abbildungen, das beansprucht das Markenrecht und möchte dagegen vorgehen. Allerdings natürlich nur auf die Abbildungen, die Apple in der Schutzklasse auch hat. Also es gibt ja verschiedene markenrechtliche Schutzklassen und Apple kann sich halt dort die Logos sichern und da gibt es natürlich verschiedene Streitmöglichkeiten, welche Schutzklasse das nun beinhaltet, welche nicht, und Apple sieht da eindeutig, wie gesagt, nicht nur in dem Logo markenrechtliche Verletzungen, sondern auch in anderen Schutzklassen markenrechtliche Verletzungen.
Schutzklasse ist jetzt hier was?
Schutzklasse ist zum Beispiel
T-Shirt.
Ja, auch Abbildungsschutzklassen, wie gesagt, fotorealistische Abbildungen, stilisierte Abbildungen, Schwarz-Weiß, Farbe. Da gibt es eine ganz große Aufsplittung und es ist ein Markenrecht und Wortmarken und Bildmarken, das ist ein extrem kompliziertes Recht. Also das, umsonst gibt es für diese Bereiche nicht spezialisierte Anwälte, die sich halt nur mit solchen Dingen beschäftigen. Anwälte, die aus dem Medienrecht kommen, die sich dann nochmal abgesplittet haben, sich nur damit zu beschäftigen. Man kann natürlich zu Apple, zu der Geschichte stehen, wie man will und sagen, ja, das musst du jetzt nicht machen, Apple, das ist nicht schön. Und Apple hat ja auch in der Vergangenheit schon diesbezüglich gezeigt, dass sie da kein Kind von Traurigkeit sind. Ich denke nur an die Fahrradroute, ich denke nur an die Kaffeebesitzerin, die Apple da mehr oder weniger verklagt hat. Das war das
mit der Birne, oder? Mit der angebissenen Birne?
Weiß ich, ich habe jetzt nicht alles im Kopf, aber Apple ist da ja kein Kind von Traurigkeit. Ich denke nur, wie gesagt, an diese Apfelroute, das war dieser Fahrradweg. Und das sind ja alles Logos, die mehr oder weniger, wo die breite Masse halt sagt, naja, das ist auf den ersten Blick fernab von dessen, was
Apple macht. Ja, okay, die breite Apple Masse macht. Muss ja nicht unbedingt recht haben. Ja.
Genau. Und
bitte?
Ich sehe das einfach so, Apple nutzt derzeit die rechtlichen Möglichkeiten aus und man kann es, wie gesagt, auch von der ethisch-moralischen Seite betrachten, dass es absolut nicht okay ist, was Apple macht, aber man kann es auch so sehen, dieses ganze Markenrecht muss reformiert werden, dass solche Dinge gar nicht möglich sind, die jetzt gerade Apple abzieht, in Anführungsstrichen. Ich sehe es
halt. Ist ja die Frage, wie weit kommst du denn mit durch, oder hast du das schon irgendwie, oder hast du da Recht schon bekommen? Oder?
Nee, das ist alles noch im Laufen.
Ja, aber, das müssen wir mal abwarten. Also, wo ich kein Problem damit habe, ist auch, wenn es diese Obstwand wäre, wenn deren Logo entweder genauso aussieht oder dem Apple-Logo sehr ähnlich ist, was es ja im Prinzip nicht ist.
Nein.
So wie ich es verstanden habe von der Gestaltung her. Aber wie gesagt, wenn das ist sehr stark oder entweder, wie gesagt, eine genaue Kopie wäre, nur halt mit einem anderen Schriftzug, oder aber sehr stark daran orientieren würde, würde ich sagen, sorry Freunde, ihr seid zwar ein Obstverband, aber ihr müsst hier nicht das Logo von Apple verwenden.
Genau.
Es ist mal, so wie ich es jetzt kurz verstanden habe oder gesehen habe auf dem Link, ist das nicht der Fall.
So sehe ich das auch.
Also, selbst wenn es, wie gesagt, ein Apfel ist, wäre meine Meinung nach, ja mein Gott, das ist ein Obstverband, eine Verwechslungsgefahr besteht da überhaupt nicht. Ja. Von daher, macht was ihr wollt mit eurem Apfellogo, ja, kann Apple so viel oder nicht mit einbestanden sein, wie sie wollen. Ja, das hat
genau.
Die haben damit oder kommen damit nicht durch. Wie gesagt, anders wäre es, wenn es eine 1:1 Kopie zum Beispiel wäre.
Ja.
Die kleben das bei sich draußen auf die Hauswand drauf. Hätte ich ein Problem mit. Ja, nicht nur als Apple, sondern generell, weil das Ding hat im Prinzip oder das Design ist nicht von euch, Freunde. Aber ja, mein Gott, in dem Fall.
Und ich meine, es ist ein Obstverband. Eine ganz andere Geschichte wäre es, wenn sie jetzt PC-Systeme vertreiben würden.
Genau.
Das wäre dann die gleiche, in Anführungsstrichen, das gleiche Business, mehr oder weniger. Mhm. Aber es ist ein Verband von Obstanbauern, von
genau, verwechseln dann bitte mal dein MacBook mit einem Apfel oder mit der Kiste Äpfel.
Und vor allen Dingen, es ist ja noch nicht mal der Obstverband für Äpfel, sondern alle Obstsorten, Kirsche, was da auch in der Schweiz alles gedeiht und wächst, Birne, Äpfel, Kirschen, you name it, ne? Weil es bezieht sich ja noch nicht mal nur auf
Äpfel. AirPods, da ist auch überall.
Ja, okay, drauf, aber das ist ja so weit hergeholt, dass ich das so weit mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehen kann.
Ja, deswegen sage ich ja, wie gesagt, ein Apfellogo für einen Obstverband. Sehe ich jetzt keine Verwechslungsgefahr mit Apple. Wie gesagt, außer sie würden halt das Design des typischen Apple-Logos, ja, mit dem angebissenen Apfel halt wirklich 1:1 kopieren.
Ich meine,
dann hätte ich da ein Problem mit.
Ja, das wäre ja genauso bekloppt, wenn jetzt der Schweizer Obstverband eine Kirsche als Logo hätte und die Firma Cherry Tastaturen, die ja auch, ja, würde sich jetzt melden, ja, ihr habt ja eine Kirsche als Logo, wir haben auch eine Kirsche als Logo, auch wenn euer Logo ganz anders aussieht, das finden wir jetzt aber nicht gut und wir verklagen euch. Aber ich habe medial noch nicht mitbekommen und auch sonst nicht auf irgendeine Art und Weise mitbekommen, dass Cherry jetzt irgendwelche anderen Anbieter oder andere Unternehmen verklagt, weil sie eine Kirsche als Firmenlogo haben. Könnten sie ja theoretisch auch tun. Aber, machen sie aber nicht.
Ja, aber danke für den Ohrwurm.
Modern Talking.
Genau.
Okay. Ja, okay. Übrigens, der Herr Anders macht jetzt auch einen Podcast. Und rate mal, wie der Podcast heißt. Modern Talk.
Thomas Anders?
Thomas Anders. Okay. Der eine, der singen konnte von den beiden. Also, Dieter Bohlen, kann man sich ja drüber streiten, ob der singen kann oder nicht. Aber bei Thomas Anders weiß man ja, dass er singen kann. Also technisch gesehen kann er das. Was dabei rauskommt, da kann man sich natürlich auch drüber streiten, aber
ja, okay,
technisch kann er
es. Wie gesagt, Geschmack ist ja eh
genau,
so ein Thema.
Ja. Aber wie gesagt, von der Technik her kann man schon sagen, er kann singen.
Der trifft den Ton, ja.
Ja, er weiß, was er da tut. Was dabei rauskommt,
Output. Der weiß auch, da weiß er auch, was er tut.
Ja, du, ich habe da mal so quer gehört in dem Podcast. Also in gewissen Ländern ist der ja eine Riesennummer. Also gerade so im Ostblock ist Thomas Anders ja immer noch richtig schwer am Tournee machen und so weiter.
Ne? Hallo, wenn Modern Talking heute auf Tour gehen würde, hätten die auch ihr Publikum.
Ja, auf jeden Fall.
Hatten die nicht mal sogar sehr, sehr, oder waren die nicht mal sehr erfolgreich in Japan unterwegs?
Keine Ahnung.
Von daher, hallo, ja, warum nicht?
Ja, klar.
Freut mich, wenn sie da, aber wie gesagt, die hätten heute auch noch, oder die könnten heute auch noch Seele füllen, gar kein Thema.
Ja, ja, keine Frage.
Von daher, ja, sei ihnen ja gegönnt, oder ihm ja auch. Von daher, mein Gott, ja, soll er machen. Und wir Podcast und Promis, die podcasten, ja, und solche, die sich für Promis halten und podcasten, haben wir ja schon oft genug gesprochen. Mich würde mal interessieren, wie er jetzt zum Podcast kam. Ob das wirklich bei ihm gewachsen ist oder ob man ihm die Idee herangetragen hat und hat gesagt, hier Freund, wie sieht's aus? Oder ob er wirklich halt generell Interesse an dem Medium hat. Das würde mich mal interessieren.
Also er wirkt schon so. Also ich höre jetzt ab und zu mal, wenn ich eine freie Zeit habe, höre ich auch ältere Folgen nach, weil es eigentlich ganz interessant ist, weil er so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Man hat so das Gefühl, dass er auch so Dinge von sich preisgibt, die man jetzt so in den normalen Medien nicht mitbekommt. Er wirkt so, als ob er das schon aus eigenem Antrieb macht und auch, dass er das so mit Begeisterung macht. Also es wirkt schon alles sehr, sehr authentisch und die versuchen da jetzt auch nicht so einen riesen Schneidaufwand zu betreiben. Akustisch qualitativ gibt es da immer Folgen, die sind sehr gut. Und dann gibt es auch mal Folgen, die nicht so gut sind, liegt aber dann auch an der Aufnahmesituation. Er hat auch noch Gäste dabei und auch immer an der technischen Ausstattung der Gäste, ganz klar. Aber im Großen und Ganzen ist das ein ganz interessantes Projekt, ne? Finde ich jetzt. Ja, okay. Das dazu sind wir wieder abgeschwiffen. Naja, es liegt daran, dass du mir so Stichwort gegeben hast mit Ohrwurm, ja.
Ja, nee, interessant ist auch hier, wie der Podcast heißt. Das ist ja auch schon mal schön zu sehen, dass die Markenrechte da, ja, weil wir es eben ja von Apple und dem Logo hatten.
Ja.
Modern Talking an sich ist ja auch garantiert immer noch eine eingetragene Marke. Dass es da zwischen ihm und Dieter, ich denke mal, beide halten die Rechte an dem Namen. Oder ich hätte eher auf Dieter getippt, ja, dass er alleine sogar die Rechte an dem Namen hält, dass es da aber anscheinend ja das Einverständnis zumindest mal gibt, dass er es nutzen kann für seinen Podcast.
Beide singen ja auch noch ihre Lieder, also ihre gemeinsamen Lieder. Also
ja, das ist ja wieder ein anderes Thema, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ursprünglich mal war mit dem Begriff, ja. Ob beide sowieso von Anfang an irgendwie die Rechte halten. Ich hatte eher drauf getippt, dass, wie gesagt, der Dieter Bohlen sogar der alleinige Rechteinhaber wäre.
Ja, ja.
Aber es ist ja schön, wie gesagt, entweder sind es ja beide und er kann es nutzen, oder aber man hat sich halt geeinigt drauf, weil klar, der Titel macht ja so Sinn, gerade für ihn.
Es liegt ja auf der Hand.
Ich hatte ja am Anfang drauf getippt, wie du gefragt hast, hier auf Mach's anders oder so, weil das wäre auch ein schönes
Wort. Der Untertitel ist einfach anders. Also das ist dann nochmal die Subtitle.
Super.
Ne? Also
super,
Modern Talking einfach anders.
Ja, das super. Ja, da kann, wie gesagt, weil Modern Talking weißt du direkt, ja, oder du, meine Generation würde wahrscheinlich in Bezug halt zum Modern Talking Dieter Bohlen Thomas Anders halt direkt herstellen anhand des Titels. Mhm. Und wie gesagt, dann nochmal so ein Subtitle, wunderbar, ja. Mit seinem Namen nochmal so ein Spiel gemacht. Top.
Ja, es bietet sich an. Bietet sich an. Mhm. Ja. Absolut.
Ja, okay, gut. Aber jetzt wirklich genug dazu.
Jetzt haben wir wieder Ihnen mindestens einen Hörer mehr rübergespielt, den Thomas.
Ja, ich wusste gar nicht, dass er am Podcasten ist. Weil so manches kriege ich ja gerade in dem Bereich, was jetzt halt so Promi-Podcast betrifft, dann nur über dich mit. Du bist da ein bisschen mehr am Puls als ich. Bei mir sind es dann eher so die Indie oder die Homebrew und die kleinen, ganz kleinen Podcasts, ja. Warum auch immer. Deswegen, wie gesagt, mir war nicht bekannt, dass er einen Podcast macht, ja.
Da hat wieder das Thema Cross-Promotion voll reingeschlagen. Ich habe einen Podcast gehört oder ich habe den Podcast mit Johann Lafer. Johann Lafer hat ja mittlerweile auch einen Podcast.
Ja, wir Podcasts
bin ich nicht, ja. Da war Thomas Anders als Gast und so hat sich das ergeben. Der hat Promo für seinen Podcast gemacht und ja, das war ein klassischer Synergieeffekt, ne? Und dann höre ich doch da auch mal rein.
Ja, klar.
Ist das Thema Cross-Promo voll aufgegangen. Ja, so ist das. Gut. Jetzt haben wir auch noch den Podcast von Johann Lafer erwähnt. Auch nicht schlecht. Mein Gott. Was macht man nicht alles? Unbezahlte Werbung.
Bei ihm müsste mal der Melzer zu Gast sein.
Da war er zu Gast.
Der war da zu Gast, siehst du, da haben wir das auch schon wieder abgefrühstückt.
Der war da zu Gast. Das ist doch alles, die kennen sich doch alle untereinander und sind doch alle miteinander vernetzt.
Ja, vor allem, die haben ja auch kein Beef. Also von
nee, die haben sich doch gegenseitig, also es ist gegenseitig da.
Komplimente zugeschustert.
Die auf jeden Fall sehr, sehr wertgeschätzt und so weiter. Ja, so ist
ich das. Ich glaube, außer im Scherz oder bei so kleinen Sachen habe ich jetzt auch von Melzers Richtung noch nichts Negatives über den Lafer gehört. Außer so Frotzeln oder so.
Ja, das, aber generell ist der Tim Melzer sehr, sehr respektvoll gegenüber seinen Kollegen. Also das auch wenn er mal einen lockeren Spruch drauf hat, aber.
Ja, oder wenn er immer auf den Hänsler einschlägt, aber das ist ja.
Wie gesagt, ja,
das ist, da wird man
das ist aber gemacht
oder gefrotzelt, aber das
ist. Das ist ja, aber die Marketingmasche der beiden. Das ist halt so. Die beiden. Ja, die führen da so einen in Anführungsstrichen positiven Medienstreit aus. Und das merkt ja auch jeder, dass das alles nur Spaß ist, was die da machen.
Genau, er will doch nur Spaß.
Genau.
Nee, er will doch nur spielen, so
heißt es. Ja, ja.
Genau, aber jetzt wirklich, Schluss aus.
Nee, ich habe ja noch zwei Gadgets hier an Bord.
Ja, nein, ich meine nicht die Sendung, sondern das Thema.
Ach so. Dann lass uns aber trotzdem mal in die Gadget-Ecke abbiegen oder haben wir noch irgendwas an anderen Themen?
Nee, jetzt nochmal eine Stunde Gadgets? Und
dann nein, eine Stunde nicht, aber obwohl, obwohl es könnte knapp werden.
Das kann jetzt nicht länger werden als das, was wir zum MacBook Air hatten.
Ja, da hast du recht. Also, reden wir mal wieder über es ist kein smarter Lautsprecher, sondern die Firma, wo wir jetzt drüber sprechen, sie nennen es Smart Radio. Und das ist die Firma Ruag. Ruag kommt aus Großbritannien. Das ist ein klassisches Traditionsunternehmen, kann man mittlerweile schon sagen. Ich denke, alle diejenigen, die so ein bisschen im High-End-Audio-Bereich unterwegs sind und sich so ein bisschen mit Hi-Fi-Technik beschäftigen, ein bisschen in dem Bereich unterwegs sind, sich auch schon mit traditioneller HiFi-Technik beschäftigt haben, weil die Marke Ruag gibt es mittlerweile schon über 35 Jahre lang, sind eigentlich im Lautsprecherbereich groß geworden, haben sich dann halt stetig weiterentwickelt und haben dann ihre Marke ausgebaut und weiterentwickelt und auch ihr Produktportfolio in den letzten Jahren Stück für Stück weiterentwickelt. Dabei sind sie sich aber immer treu geblieben bei der Weiterentwicklung, dass sie auf High-End-Materialien setzen, auf hohe Qualitäten setzen, auf extrem gute Verarbeitung und alle Entwicklungsmaßnahmen innerhalb der Marke stattfinden lassen. Also die ganzen elektronischen Komponenten, die in den Systemen drin stecken, die sind Eigenentwicklungen. Das bedeutet nicht, dass alle Komponenten auch in-house gefertigt werden, aber sie werden selbst entwickelt. Und das machen nach meiner Meinung nicht alle Unternehmen, sondern sie greifen teilweise auf Produktserien oder Produktgruppen oder Komponenten zurück, die es im Standardbereich gibt und setzen sie dann zusammen, mehr oder weniger. Also sie bedienen sich an Komponenten, die bereits schon am Markt existieren. Und bei Ruag ist es so, dass so die Kernkomponenten der Elektronik halt Eigenentwicklungen sind. Und das, denke ich, ist gerade in der heutigen Zeit nochmal ein Aspekt, den man durchaus hervorheben sollte und durchaus nochmal anmerken sollte, bevor wir über das eigentliche Produkt sprechen. Also wie gesagt, sie sind jetzt seit über 35 Jahren am Start. Ist ein Familienbetrieb, der immer noch in Familienbesitz ist. Gegründet wurde das ganze Unternehmen von Vater und Sohn. Der Vater ist Tischlermeister etc. Und da sieht man auch so ein bisschen, wo sie herkommen. Lautsprecher sind zum größten Teil oder in den meisten Fällen aus Holz gearbeitet und somit sieht man auch bei den modernen, ganz aktuellen Geräten immer noch ganz große Anleihen, dass sie ihre Produkte mit sehr viel Holz versehen und einen Materialmix mehr oder weniger haben, auch bei dem Produkt, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, über das Ruag Smart Radio R1S. Das fällt sofort auf, dass man da ein sehr klassisches, minimalistisches, schlichtes Design hat. Ich habe gelesen, man spricht hier von einem klassischen britischen Design. Also ob das jetzt eine britische Designsprache ist, da möchte ich jetzt mal ein Fragezeichen hintersetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Gerät genauso gut aus Skandinavien kommen könnte. Also ich sehe ja auch sehr viele skandinavische Design-Aspekte, Designzüge drin. Also ich sehe da jetzt in erster Linie kein klassisches britisches Design. Hätten sie das Ding in British Racing Green lackiert, dann wäre das vielleicht etwas eindeutiger. Aber das Ding ist in einem sehr schönen metallischen silbernen Ton lackiert. Der Gehäusekorpus ist aus Aluminium, lackiertes Aluminium. Der Lautsprechergrill ist aus handgefertigtem Holz und das Display ist aus Glas, aus echtem Glas gefertigt. Und das sind ja auch die Kernaspekte, die Kernkomponenten, die generell bei Ruag verwendet werden, Aluminium, Glas und Holz, das ist ein schöner Materialmix, den wir generell in großen Bereichen ihrer Produktpalette vorfinden. Also auch jetzt, wie gesagt, bei dem Smart Radio R1S. Das zur grundsätzlichen Sache von der Firma Ruag und zur Einleitung zum Gerät. Also wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr hochwertig verarbeitetes Gerät. Also über jeden Zweifel erhaben, was die Verarbeitungsqualität beanlangt. Und man sieht schon, dass das Produkt in einer ganz, ganz anderen Qualitätskategorie unterwegs ist, kann man jetzt nicht mit Standard-Radiosystemen vergleichen, die es am Markt gibt. Also da fällt es wirklich schwer, ein vergleichbares Produkt eines marktbegleitenden Herstellers zu definieren oder in Konkurrenz zu setzen. Also ich würde jetzt sagen, von der Verarbeitungsqualität gibt es da vielleicht noch Bang & Olufsen, fällt mir da jetzt ein, die ich durchaus in die gleiche Kategorie einordnen würde, was die Verarbeitungsqualität beanlangt. Ansonsten fällt mir jetzt von meinen Tests, die ich bisher machen konnte, was quasi Qualität und Material beanlangt, keine andere Firma ein. Heißt nicht, dass es die da draußen nicht gibt. Es spiegelt halt nur wieder, dass ich da in dieser High-End-Preiskategorie bisher sehr wenig Geräte testen konnte. Das dazu. Kommen wir zur Bedienung von dem Gerät. Und das ist so der nächste Punkt, wo ich sagen muss, ja, das ist schon mal innovativ. Innovativ kann man es jetzt in erster Linie nicht sagen, weil der Entwickler oder die Firma Ruag hat sich da auch eindeutig inspirieren lassen. Das haben sie auch gesagt. Sie haben sich beim BMW Joke Wheel inspirieren lassen, die wir ja schon, oder dieses Bedienungskonzept haben wir ja schon mehr oder weniger seit Jahren bei BMW, weil es auch immer etwas weiterentwickelt worden ist. Aber diese Drehfunktion und dementsprechend drehen und klicken, drehen und drücken und dann eine Auswahl oder durch das System zu navigieren, das hat sich hier auch die Firma Ruag zu eigen gemacht. Sie nennen es Roto Dial Controller und das ist wirklich ein extrem innovatives Konzept und ich würde sagen, es ist nicht nur bei BMW inspiriert, man kann es auch so ein bisschen mit den ersten iPods vergleichen. Da hatten wir ja ein ähnliches Bedienkonzept und das ist, ich denke, eine gute Mischung aus dieser BMW-Geschichte und aus der guten alten Apple-Technik. Click Wheel hieß es, glaube ich, bei Apple. Und das ist so eine gute Kombination aus beiden Technologien heraus und das hat man sich hier halt zu eigen gemacht. Dieses Bedienrad sitzt auf der Oberseite vom Lautsprechergehäuse oder vom generell vom Smart Radio und damit kann man sich dann durch das sehr schön und sehr hochauflösende Farb-TFT-Display durchnavigieren und seine ganzen Einstellungen vornehmen oder dementsprechend auch die angebundenen und kompatiblen Streaming-Dienste nutzen. Wo wir gleich beim nächsten Thema sind. Das Ding ist auch natürlich in erster Linie ein Wi-Fi-Streaming-System. Wir haben Spotify Connect-Unterstützung, unterstützt auch Spotify Hi-Fi, was auch ganz wichtig ist, weil wir haben natürlich einen sehr hochwertigen Lautsprecher und da sollte natürlich auch eine gute Musikqualität anliegen. Deswegen ist natürlich die Kompatibilität zu Spotify Hi-Fi nicht ganz unerheblich. Unterstützt natürlich auch die Deezer-Geschichte und wir haben auch eine Amazon Music Kompatibilität. Und das ist nicht das die einzige Musikquelle oder Audioquelle, die wir hier einbinden können. Wir haben natürlich auch einen Radiotuner an Bord, der DAB und DAB Plus spricht und natürlich auch UKW. Wir haben einen kombinierten USB-C-Lade- und auch MP3-Wiedergabe-Board. Das heißt, ich kann auch einen USB-Stick als Wiedergabequelle anschließen. Schön, dass sie hier auf USB-C setzen, also sind da konsequent auch, was die Konnektivität beanlangt, auf dem aktuellsten Stand. Es soll ja immer noch Hersteller geben, die aktuelle Geräte auf den Markt bringen, die einen Micro-USB-Anschluss haben. Es ist erschütternd. Ich habe letztens wieder was gesehen, da sind Geräte auf den Markt gekommen, die einen Micro-USB-Anschluss haben. Unvorstellbar in der heutigen Zeit. Des Weiteren haben wir eine Infrarot-Fernbedienung an Bord, die durchaus vernünftig ist, auch vom Bedienkonzept her, aber lange nicht so schön und elegant zu bedienen ist, wie das Roto-Dial auf der Oberseite vom Gerät. Aber für gewisse grundsätzliche Funktionalitäten ist auch diese Fernbedienung gut zu verwenden. Ja, das Farbdisplay habe ich schon angesprochen. Wir haben noch einen analogen Eingang, wir haben einen Kopfhörerausgang. Wir haben einen High-Fidelity-Verstärker der Klasse A bis B. Und ja, jetzt müsste man hier über Klang sprechen. Und das ist natürlich immer sehr schwierig, das für die breite Masse zu erklären. Da tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer, wenn ich jetzt über andere Bluetooth-Lautsprecher rede, das in Worte zu fassen und da irgendwelche Analogien zu ziehen mit anderen Herstellern, weil jeder auch so ein bisschen ein anderes Empfinden hat, wie er Klang wahrnimmt, wie er es am besten im Verhältnis gesetzt haben möchte, ob er mehr es ausgewogen haben möchte, ob er es mehr basslastig haben möchte, mehr neutral etc. Was ich jetzt sagen kann, in dieser Größe, in dieser Bauform, die das Gerät hat, habe ich bisher noch kein besseres System akustisch wahrnehmen können. Es ist ein wahnsinnig natürlicher Klang. Es fällt sofort auf von der Abmischung her. Sie versuchen da jetzt nicht irgendwie synthetischen Zauber reinzuwerfen, sondern es ist ein wahnsinnig natürlicher Klang. Also fast schon erschreckend natürlich, wo man sich in erster Linie so ein bisschen dran gewöhnen und konditionieren muss. Weil wenn man jetzt so diese Massenvolumen-Lautsprecher getestet hat, wie ich in der Vergangenheit, dann ist man so ein bisschen von der Technik, von der Abmischung, von der Präsenz der Lautsprecher so ein bisschen verdorben, in Anführungsstrichen. Ich würde sagen, fast schon negativ verdorben und muss sich erst so ein wenig an diesen sehr, sehr natürlichen und sehr, sehr realistischen Klang gewöhnen. Und das ist aber eine Sache, die man nach ein paar Stunden doch zu schätzen gelernt hat. Und ich sagen muss, das ist dann im Nachgang, wenn man sich länger mit dem Gerät beschäftigt, doch schon sehr beeindruckend. So nehme ich das Gerät halt wahr. Und ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen die Charakteristik, die akustische Charakteristik in Worte fassen können. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Ja, also durchaus ein beeindruckendes Stück Technik, ein schönes Produkt, was extrem hochwertig verarbeitet ist und was auch designtechnisch was hermacht. Ich sehe das Gerät als extrem hochwertiges Küchenradio, fast schon zu viel für ein Küchenradio. Ich sehe es aber auch als ein Wecker, weil es hat auch klassische Weckfunktionen. Auch das Display hat eine Dimm-Funktion und ist dimmbar. Aber als Radiowecker schon fast ein bisschen Overkill, was die Musikqualität beanlangt. Aber okay, es hat halt sehr viele Querschnittskompetenzen und sehr viele Einsatzzwecke, die es erfüllen kann. Und ich sag mal, auch wenn man vielleicht ein kleines Wohnzimmer hat oder eine kleine Räumlichkeit, die man damit beschallen will, würde es auch durchaus nicht nur als Smart Radio fungieren können, sondern schon als kleine Mini-Stereo-Anlage. Das kommt natürlich auch immer auf die Größe des Raums an, die man beschallen möchte damit. Also ich würde sagen, das extrem edle Küchenradio, damit ist die Positionierung, denke ich, ganz gut getroffen oder die Einsatzpositionierung ganz gut getroffen. Das ist so meine Einstufung. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema Preis. Der ist nicht ganz günstig. Es ist jetzt kein Produkt, was man so als Impulskauf hat oder wo man jetzt sagen kann, ach, das nehme ich mal mit. Das Ding kostet nämlich UVP 399 Euro. Das klingt auf den ersten Blick schon sehr selbstbewusst, aber wenn man sich da länger mit beschäftigt hat und auch gerade auch diesen Klang mehrere Tage verarbeitet hat, ist es durchaus ein angemessener Preis. Ja. Gut, das dazu.
Ja, ich wollte eben sagen, klingt gut, aber ich habe ihn ja nicht gehört.
Er klingt wirklich exorbitant gut. Das steht nicht zur Diskussion, auf jeden Fall. Vor allen Dingen aufgrund der Größe von dem Produkt, also aufgrund von der physischen Größe von dem Produkt, ist das schon extrem beeindruckend. Und auch das Bedienkonzept ist sehr schlüssig und sehr intuitiv. Also da kann man wirklich von einer bedienungsanleitungsfreien Bedienung sprechen. Also ich habe keine Bedienungsanleitung gebraucht, um das Ding sofort bedienen zu können. Aber generell lese ich ja eh nie Bedienungsanleitungen. Von daher hat sich das quasi sowieso erledigt. Ich lese immer erst dann die Bedienungsanleitung, wenn ich an irgendwelche Grenzen stoße und sage dann, okay, hätte ich sofort reingeguckt, wäre es vielleicht schneller gegangen, um zum Lösungsprozess zu kommen.
Im Idealfall erschließt sich ein Produkt ja auch ohne Bedienungsanleitung.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt bei dem Gerät so, weil man ja auch beim Durchwählen der Menüpunkte vorne am Display angezeigt bekommt, wo man sich gerade befindet. Und dann erschließt sich das ja schon, wenn man halt eine visuelle Darbietung hat oder das Display halt darstellt, wo man gerade drin steckt und ja, ist relativ intuitiv zu bedienen. Nicht nur relativ, es ist nach meiner Meinung sehr intuitiv zu bedienen, ja. Gut. Das zum Gadget Nummer 1. Okay. Dann haben wir mal wieder ein Produkt aus dem Hause Satechi. Und da bin ich auf ein Phänomen gestoßen. Viele sagen Satechi. Das ist auch meine Aussprache. Und ich habe jetzt ganz, 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 ganz viele YouTuber gehört oder auch Podcaster-Kollegen, die Satechi sagen. Das ist genauso wie in Deutschland die meisten sagen Huawei, wie es geschrieben wird. Und viele sagen Huawei oder wie auch immer. Also da gibt es auch verschiedene Aussprachemöglichkeiten. Ich sag mal, für mich steht da Tech am Ende, wie Technology und Satechi. Und deswegen sage ich Satechi. Mag natürlich ganz anders in Wirklichkeit ausgesprochen werden, weil es haben mich auch einige Hörer angeschrieben, 3 Hörer, um genau zu sein, dass es doch Satechi heißt. Für mich steht da Tech und nicht Tesh. Vielleicht kann mich dann mal die Firma aufklären, die mir immer fleißig Produkte zuschicken, wie es nun wirklich aussieht und wie es nun wirklich ausgesprochen wird. Vielleicht mache ich das jetzt schon seit 6 Jahren falsch, weil seit 6 Jahren bespreche ich ja schon Satechi-Produkte und ich würde es doch gerne richtig aussprechen. Das nur mal so zur Namensgeschichte. Aber ich habe heute mal wieder ein Produkt dabei, wie ich es eben schon sagte, und ein Produkt aus der Kategorie der Netzteile. Und es ist natürlich schwierig, über einen Erfahrungsbericht zu sprechen, wenn man erst ein Produkt seit 2-3 Tagen im Einsatz hat. Und es ist ein Produkt, was einfach nur auf ein anderes Produkt basiert von der Basis her, weil bisher war die größte Leistungsklasse bei Satechi die 165 Watt Klasse. Und jetzt haben sie es erweitert und sind jetzt auch in die 200 Watt Klasse der Netzteile eingestiegen und haben jetzt ein 200 Watt Netzteil, ein 200 Watt USB-C Netzteil an den Start gebracht. Das ist ein klassisches, in Anführungsstrichen klassisch, also ein GAN Netzteil und ist, wie gesagt, jetzt in der 200 Watt Klasse zu Hause. Und deswegen kann ich auch schlecht über einen Langzeittest sprechen, aber ich kann mal ganz kurz über den Langzeittest sprechen von dem 165 Watt Gerät. Das habe ich seit mittlerweile glaube ich schon 1,5 Jahren im Einsatz und es ist eines meiner Reisenetzteile, weil es auch gleichzeitig mein MacBook Pro 16 Zoll versorgt hat und auch die anderen Reisegadgets, die ich dabei habe, die Strom benötigen und das lief seitdem mehr oder weniger, ja nicht mehr oder weniger, es lief durchgehend ohne Probleme. Ich hatte damit keinen Stress und es war also mein Netzteil, was ich immer auf Reisen dabei habe. Und das hat alles das erfüllt, was es erfüllen soll, hat bisher keine Probleme gemacht. Und deswegen kann ich von einem Langzeittest sprechen. Technische Probleme hatte ich damit nicht. Und dieses 165 Watt Netzteil habe ich jetzt durch das 200 Watt Netzteil ersetzt und das 165er findet jetzt stationäre Aufgaben für eine stationäre Stromversorgung und mein neues Reisenetzteil ist jetzt quasi das 200 Watt geworden. Das 200 Watt Netzteil hat auch mehr Anschlüsse. Wir haben jetzt anstatt 4 Anschlüsse 6 Anschlüsse. Davon sind 2 Power Delivery 3.1, also den aktuellsten Standard, und sie haben eine maximale Ausgangsleistung, also ein Porter hat eine maximale Ausgangsleistung von 140 Watt. Das entspricht auch der Ausgangsleistung von dem Apple Netzteil für das MacBook Pro 16 Zoll. Und da sind wir gerade beim nächsten beeindruckenden Punkt. Eine 100%ige MacBook-Ladung erziele ich in 1,5 Stunden. Bedeutet, wenn das MacBook dann komplett oder fast komplett leer ist. Mein Test bezieht sich darauf, dass ich noch 3% Akkukapazität habe und bis ich das Ding dann wieder vollständig aufgeladen habe, hat es 1,5 Stunden gedauert. Und das ist schon respektabel. Ja, und das sind im Endeffekt die Eckdaten, die ich zu dem Netzteil im Moment sagen kann, kundtun kann. Über den Langzeittest kann ich noch nicht sprechen, habe ich erst seit ein paar Tagen. Deswegen ja auch der kurze Hinweis auf das 165 Watt Netzteil. Verarbeitungsqualität ist genauso gut wie bei den anderen Geräten. Wir haben ja sehr hochwertig verarbeitetes Netzteilgehäuse. Wir haben hier auch einen Netzteilständer dabei. Wir können es halt auch nicht nur vertikal positionieren, sondern wir haben auch durch den Ständer eine horizontale Ausrichtungsmöglichkeit. Was interessant ist, wenn man das zum Beispiel auf dem Schreibtisch als Desktop-Charging-System nutzen will, sieht das halt elegant aus, wenn man das halt in einem Ständer hat, der eine vertikale Positionierung zulässt. Das Stromkabel wird mitgeliefert, was auch lang genug ist. Ja, wir haben durchweg die gewohnt gute Verarbeitungsqualität von Satechi. Ja. Über einen Langzeittest kann ich erst dann sprechen, wenn dann irgendwann mal die nächste Watt-Generation draußen ist, 240 Watt oder so, dass ich dann wieder hier über einen Langzeittest des 200 Watt-Netzteils sprechen kann. Ja. Gut, das meine beiden Gadgets für heute.
Ja, schön.
Somit sind wir doch am Ende der heutigen Sendung angelangt.
Ich denke schon, außer du hättest noch was. Also
ich
habe nichts mehr.
Wir können jetzt nicht noch ein Gadget aus dem Hut zaubern. Obwohl ich hier noch was liegen habe. Also ich habe ja noch ein bisschen was von Satechi liegen, aber da bin ich noch nicht zum Testen gekommen. So ist das.
Ja, dann haben wir noch was fürs nächste Mal. Dann.
Ja, man muss ja nicht das ganze Pulver auf einmal verschießen.
Genau, so ist es.
So ist das. Okay, in diesem Sinne, wenn alles gut geht und wenn wir keine weiteren größeren Unwetter in der nächsten Zeit haben, werden wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wiederhören.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.